Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Der 30. Spieltag steht vor der Tür und ich, Julius Eid, das ist mein Name, werde wie immer auch diese Folge moderieren, in der wir auf alle Spiele des 30. Spieltages vorausblicken werden mit zahlreichen Experten und Expertinnen. Und ich freue mich wie immer sehr darauf, dass wir auch direkt einsteigen können mit dem ersten Spiel. Freitagsspiel gibt es nicht. Es ist wieder mal ein leicht veränderter Spieltag, was die Spielansetzung angeht. Wir haben 5 Spiele am Samstag und 4 am Sonntag, also fast so eine Mittelteilung am Wochenende einfach, ja auch leicht ungewohnt, aber das soll uns nicht abhalten, davon in gewohntem Muster vorzugehen. Und das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Spiel zwischen Freiburg und Bochum und auch gewohnt ist da unser Freiburg-Experte hier zu Gast, Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Hallo Michael.
Hallo Julius.
Herr Michael, nachdem ich hier versucht habe, mich nicht komplett zu verheddern in einer Anmoderation zu Beginn des Bully Specials, bin ich froh, dass du jetzt an meiner Seite bist und wir dann auch in die Strukturen zurückkehren können, in denen ich weniger reden muss. Und freue mich sehr, dass wir damit beginnen können, indem ich dir so ein bisschen die Bühne biete, um über die Freiburger zu reden und über die letzten Leistungen. Vorweggestellt sei dennoch nochmal die sehr spannende Tabellenlage, denn mit dem Sieg am letzten Wochenende der Freiburger hat man es eben geschafft, sich zumindest einen kleinen Puffer auf die nicht-europäischen Plätze aufzubauen. Gleichzeitig bleibt man durchaus dran an Leipzig, die 3 Punkte entfernt sind auf dem Champions League Platz 4 und an den Leverkusenern 4 Punkte entfernt auf Platz 3, die auch noch direkt gegeneinander spielen an diesem Spieltag. Also spannende Tabellensituation. Der Sieg, der dazu geführt hat, dass sie so spannend ist bei den Freiburgern, der war gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende 2:1 in Frankfurt gewonnen. Unter anderem, wie du vorhergesagt hast, glaube ich, hier, weil Nils Petersen getroffen hast. Wie hast du den Auftritt gesehen?
Ja, unglaublich. Manchmal stimmt es, was ich sage, ja. Nee, es war tatsächlich ein für Freiburg-Fans unterhaltsames Spiel, würde ich sagen, mit Videoüberwachung im Strafraum, zurückgepfiffenen Toren zurecht, aber dann, wie die Schiedsrichter geschlafen, als der Kollege Hinteregger, den ich, glaube ich, als einziger in Deutschland nicht so mag, meinte ja, Hand im Gesicht, das passt schon, so ein bisschen eine Ribéry-Aktion gebracht hat, da wurde dann nichts gemacht, aber egal, 3 Punkte gegen Frankfurt, alles gut. Oder wie der Kollege Sven Metzger geschrieben hat aus dem Füchsle-Talk, Freiburg ist halt besser als Barcelona, deswegen gewinnen wir eben gegen Frankfurt. Aber Spaß beiseite, es war kein Riesenspiel, aber es war eins dieser Spiele, die knapp waren, wo man einfach viele Sachen doch richtig gemacht hat, die unter der Woche besprochen waren. Und dann verwundert liest nach dem Spiel, dass Christian Streich gar nicht mal so zufrieden war mit den Dingen, die umgesetzt wurden, beziehungsweise wie sie umgesetzt wurden. Ja, letzten Endes ist so ein 3 Punkte geholt, cool Spiel. Und wie du sagst, es ist ganz schön spannend, tabellarisch, und wird dir noch spannender, wenn man überlegt, dass Leverkusen jetzt nicht so komplett über allen Dingen schwebt und nicht nur gegen Leipzig spielt dieses Wochenende, sondern auch noch gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag bei uns.
Das ist die Ausgangssituation und da geht tatsächlich nach oben noch was. Und besonders wichtig, auch glaube ich aus Freiburger Sicht, kannst du direkt natürlich gerne mich korrigieren, falls es nicht stimmt, dass man sich eben mit diesem Sieg auch diesen kleinen Puffer nach unten verschafft hat. Denn ja, dass man gut unterwegs ist, dass man viel Lob einheimst und dann am Ende knapp die europäischen Plätze verpasst, das hatten wir ja jetzt schon ein, zwei Mal, auch seitdem du hier bei mir zu Gast bist. Und jetzt scheint sich ja ein bisschen abzuzeichnen, dass zumindest die Euroleague wirklich ein sehr, sehr realistisches Ziel ist jetzt für die letzten Spiele. Ich meine, wir sind an Spieltag 30, also auch nach unten gesehen ganz wichtiger Sieg am letzten Spieltag.
Absolut. Also ich würde das tatsächlich noch größer machen. Diese Woche ist tatsächlich eine der wichtigsten Wochen, nicht nur in dieser Saison, sondern der letzten Jahre beim SC. Weil man erst eben, wie gesagt, du hast es angesprochen, gegen Bochum zu Hause spielt, wenn man da gewinnt, das wäre schon cool, tabellarisch gesehen. Und dann ist ja das Pokalhalbfinale auch noch am 19. Gegen den HSV in Hamburg, wo sehr, sehr viele Auswärtsfans sein werden, habe ich mir sagen lassen. Die sollen bitte alle auf sich aufpassen. Also es ist, im Moment ist wirklich eine ganz verrückte, ganz wichtige Woche. Und nach dem Spiel in Frankfurt war es dann eher so ein bisschen so Abpfiff. Man settelt sich alles und man denkt dann, so, wer spielt denn jetzt? Leipzig gegen Hoffenheim? Für oder wen geht? Also wer sollte da bitte? Naja, das war eine ganz, ganz skurrile Situation. Und solche Situationen gibt es tatsächlich, habe ich nachgeschaut, noch ein, zwei Mal im Laufe der Saison jetzt, dass eben Mannschaften sich gegenseitig Punkte wegnehmen können da oben. Ich habe eine Tabelle gesehen, so eine Grafik von transfermarkt.de, die noch möglichen Positionen für jede Mannschaft aufgeschlüsselt. Das war ganz lustig. Wir können immer noch 13. werden. Also es ist noch nicht so easy peasy, wie man denkt. Das ist natürlich auch leicht unrealistisch. Auf der anderen Seite stand da nämlich auch, man kann immer noch 2. werden. Aber ich glaube schon, dass es nicht komplett unrealistisch ist, noch 3-mal zu gewinnen, bis die Saison eben vorbei ist. Und da muss man eben schauen, wo man landet.
Komplett unrealistisch ist das jetzt natürlich auch nicht beim kommenden Spiel gegen die Bochumer, die eine sehr stabile Aufstiegssaison spielen, jetzt 10 Punkte vom Relegationsplatz schon entfernt sind, 5 Spiele vor Ende. Also auch da würde ich sagen, das Saisonziel ist eigentlich erreicht, auch wenn wir rechnerisch vielleicht noch andere Möglichkeiten offen haben. Der Klassenerhalt dürfte es werden und das auch ja relativ sicher ohne den ganz großen Kampf bis zum letzten Spieltag. Also gute Nachrichten erstmal aus Bochumer Sicht und einfach eine Mannschaft. Ich glaube, das haben wir wirklich oft genug gegen jegliche Klasse an Gegner gesehen in dieser Saison, die es für jeden Gegner wahnsinnig unangenehm machen kann, diese Abwehrreihen zu durchbrechen und dann selber eben auch gut umschalten kann. Also immer eine Gefahr und dann eben auch mit den Eindrücken der Freiburger vielleicht nicht spielerisch unbedingt der Gegner, der einem am besten liegt. Wie blickst du da aufs kommende Spiel unter den Voraussetzungen?
Ja, du hast schon angesprochen, wir haben schon unsere Erfahrungen gemacht in Bochum. In der Liga ist es nicht so gut ausgegangen, da waren wir tatsächlich super überlegen und haben verloren und keiner weiß warum, beziehungsweise, ja, die machen ja ab und zu mal solche 70-Meter-Gegentore, dann kann man dann überhaupt nichts machen einfach. Und der Pokal kurz vorm Elfmeterschießen weitergekommen, deswegen glaube ich, dass der VfL da sehr motiviert nach Freiburg kommen wird, weil da so eine kleine Rechnung noch offen ist. Ich hoffe so ein bisschen, dass das Heimpublikum tatsächlich dann den Ausschlag gibt, dass dann doch reicht am Ende, weil wir sind im Endeffekt ja auch eine Mannschaft, gegen die es unangenehm ist. Es ist selten so, ja, also Freiburg hat so Sympathiewerte, aber die können eigentlich nicht daherkommen, dass die Spiele schön anzusehen sind, wenn man neutral ist, ich sag's mal so. In dieser Spielzeit haben wir öfter Spiele gehabt, wo man eben den Gegner so ein bisschen versucht zu paralysieren durch ja, konstantes Bearbeiten und nervig sein. Und das macht Bochum eigentlich auch sehr gut. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so die super Kracherpartie wird. Auf der anderen Seite, du sagst es selber, also die sind so gut wie durch. Bei uns, das Saisonziel, was wir hatten, ist ja auch schon lange erreicht. Weit über 40 Punkte. Deswegen, vielleicht ist es schon so, geht es dann schon los mit so ein bisschen Freak-Spielen, wer weiß. Ja, an der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich auch, dass der Vorteil bei uns das Heimpublikum ist, weil ich denke, dass der VfL, so schätze ich einfach auch Thomas Reis ein, schon auf dem Schirm hat, dass sie da noch so eine kleine Rechnung offen haben nach dem Pokalviertelfinale. Aber ich habe mir sagen lassen, das Bier ist besser bei uns im Stadion, das kann man trinken und muss es nicht wegwerfen, von daher haben dann vielleicht auch alle was davon.
Wäre ja wünschenswert, wenn wir hier 90 Minuten dann gucken dürfen, ohne Unter- oder Abbrüche, aber kleiner Nebenaspekt, den ich vielleicht noch ansprechen wollte, du hast auch schon gesagt, ich selber rechne auch mit einem durchaus umkämpften Spiel, was vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft 3-4 Tore im Vorsprung bringt früh im Spiel. Gerade bei engen Spielen gibt es dann ja eigentlich zwei Sachen, auf die man sich gerne verlässt und die hat ja Freiburg beide zu bieten, nämlich Standardstärke und einen sehr guten Joker, den man bringen kann. Sehen wir jetzt auch beim letzten Spiel gegen Frankfurt. Tore, Petersen und Grifo, die quasi stellvertretend für beide diese Teile stehen. Ist das vielleicht auch gerade in solchen engen Duellen dann der Trumpf, dass Freiburg da auch die Mittel hat, die nicht nur aus dem Spiel heraus begrenzt sind?
Das ist auf jeden Fall ein Faktor in dieser Spielzeit. Und das ist was, was ja zum Beispiel vor 2 Wochen gegen Fürth absolut gefehlt hat. Da waren eben diese Standards nicht stark und sofort spielt man 0-0 beim Tabellennetzen und gewinnt da nicht hoch und alle sagen, oh, was ist denn mit euch los? Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Da gibt es einige Kofferspieler, die da auch noch in Frage kommen, neben Lies Petersen, also Schlotterbeck, Lienhardt, die haben ja alle schon überdimensional häufig getroffen für ihre Position als Innenverteidiger in dieser Spielzeit. Mit Sicherheit ein Faktor, gerade gegen eine Mannschaft, wo man jetzt weiß, dass man selber nicht automatisch viele Räume kriegt und der SC nach wie vor jetzt nicht so die Mannschaft ist, die sich diese Räume dann gerne selber schafft oder gut selber schafft aus dem Nichts. Das sind auf jeden Fall ja, Ecken und Freistöße ein Mittel, um zum Ziel zu kommen. Mal gucken, ob es die Bochumer wissen und sich da ein bisschen zurückhalten in Strafraumnähe, weil dann hätte man ja plötzlich doch wieder Räume. Das ist alles so ein bisschen taktisch geprägt. Und du hast schon recht, also wenn Spiele knapp sind, ist das eben oft der Faktor. Und wenn du Glück hast, schlägt es halt in deine Richtung. Wenn du Pech hast und bist bei Standards defensiv nicht so stark, kannst du auch in die andere Richtung schlagen. Aber auch da sind wir relativ gut aufgestellt in dieser Spielzeit. Also das ist schon krass zu sehen, wie gerade die Innenverteidiger, was die für eine Saison spielen bei uns, bei defensiven und offensiven Standards.
Bis auf in Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das spielt ja, spielt ja hier keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist definitiv dein Tipp noch. Also lass uns teilhaben. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich glaube tatsächlich, dass es, wie gesagt, schon mehrmals heute ein sehr knappes Spiel wird. Und ich hoffe, dass es ein 1-0 wird für Freiburg.
Ja, würde ich mich direkt anschließen. Vielleicht auch ein 2-1, aber ein knappes Spiel und ein knapper Sieg kann ich mir vorstellen. Und ja, nachdem ich 2 Jahre habe versucht zu beschwören, ist es vielleicht wirklich soweit. Und wir reden bis zum letzten Spieltag über Europa hier zusammen, Michael. Da freue ich mich auch drauf, dass es endlich mal klappt. Danke, dass du heute da warst bei uns.
Immer gerne.
Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch 8 weitere Spiele für euch am Start. Als nächstes reden wir über die Mainzer, die endlich wieder zu Hause ran dürfen gegen abstiegsbedrohte Stuttgarter. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir das erste Spiel in unserer Aufstellung des 30. Spieltages vorbesprochen, das Duell zwischen Freiburg und Bochum. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Spiel und das ist ein Spiel, was auch für den Abstiegskampf noch durchaus Spannung verspricht, denn die Stuttgarter sind beteiligt, die da ganz unten drin stecken in der Traube von Teams, die noch auf den direkten Verbleib in der Liga hoffen, allerdings auch in Gefahr sind, sogar direkt abzusteigen. Auf der anderen Seite steht Mainz 05 endlich wieder zu Hause. Wir sprechen drüber mit Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern. Hallo Bene.
Gute.
Ja, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, endlich wieder zu Hause. 3 Auswärtsspiele in Folge mussten die Mainzer jetzt erstmal durchleiden, kann man ja fast sagen. Wir haben schon mit deinen beiden Kollegen von den Hinterhofsängern darüber geredet, dass die Auswärtsbilanz der Mainzer ja deutlich schwächer ist. Und das ist auch so geblieben am letzten Spieltag, obwohl man geführt hat in Köln. Mit 2 Toren lag man vorne, 2-0. Und dann, ja, ab der 60. Minute ging es abwärts. Von der 60. bis zur 82. Minute 3 Gegentore kassiert. Sehr emotionales Spiel gewesen in Köln dann auch, wo es sicherlich auch nochmal speziell eine Rolle gespielt hat, dass es in Köln war für diesen Ausgang. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, du, eigentlich, sag ich ganz ehrlich, die ersten 60 Minuten waren richtig gut. Also ich habe mich gefreut. Gute Angriffe, Stürmertore, auch Johnny Burkhardt, der wieder trifft, ist aktuell ja, hat jetzt sein zweites Tor gemacht, nachdem er eine sehr lange Flaute hatte. Karim Onisivo trifft. Ja, und dann gibt man das Spiel auf eine Art und Weise aus der Hand, die einfach nervig ist und für alle Leute einfach auch ein bisschen unverständlich. Ja, wenn man sich überlegt, Köln wechselt 3-mal und wechselt quasi den Sieg ein. Und die Mainzer haben zwar zur Pause gewechselt, aber das war verletzungsbedingt, soweit ich weiß. Und danach halt gar nicht mehr. Bis zur 82. Minute. Und das ist einfach traurig, wie man sich dann quasi auf den Rücken legt und einfach hofft, dass nichts Schlimmes passiert. Und jeder Mainzer Fan guckt sich im Grunde das Spiel im Fernsehen an und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt einfach dann nichts macht. Ja, und im Endeffekt, es kam, wie es kommen musste. 2 Ecken, 2 Tore und dann noch ein Tor, wo Robin Zentner nicht wirklich gut aussieht. Ja, und dann steht man da und dann verliert man so ein Spiel, obwohl man eigentlich dominiert hat, obwohl man ganz klar die bessere Mannschaft war. Und das zum Abschluss von der Woche, wo man dreimal, also zweimal zurücklag, einmal geführt hat und wo alle Spiele einfach ärgerlich ausgegangen sind. Also aus einer eigentlich 7-Punkte- oder sogar 9-Punkte-Woche wird dann auf einmal eine 1-Punkte-Woche. Und dann steht man da und denkt sich so, okay, also da ist irgendwie die Luft raus und offensichtlich hat die Mannschaft keinen Druck mehr. Aber irgendwas funktioniert da auswärts nicht, was daheim offensichtlich besser funktioniert, weil daheim ist man eine Champions-League-Mannschaft und auswärts ist man ein Absteiger.
Und genau das sorgt dafür, dass man jetzt am Ende wahrscheinlich sich da genau in der Mitte dann eingependelt hat. Du hast es angesprochen, eine Woche, wo deutlich mehr auch an Punktgewinn drin gewesen wäre und man ist ja jetzt zum Beispiel 6 Punkte vom 6. Platz weg, also hat sich dadurch vielleicht dann auch final aus diesem Rennen und vom Traum Europa verabschiedet, weil die Ausbeute bei diesen 3 Auswärtsspielen eben nicht gestimmt hat. Das ist ein Thema, wo wir hier schon öfter darüber geredet haben, diese große Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimergebnissen, zumindest bei den Mainzern. Thema, was auch immer wieder aufkommt, wenn man euch zuhört, ist ja ein gewisses Fragezeichen oder eine gewisse Unzufriedenheit damit, wie gewechselt wird. Du hast es eben auch angesprochen, dass zu spät zu wenig gewechselt wird. Was ist da vielleicht ein Erklärungsansatz? Es ist einfach eher so, dass Svensson einfach generell gerne lange dieselbe Mannschaft auf dem Platz hat? Oder geht es vielleicht auch darum, dass er da der zweiten Reihe nicht genug vertraut?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er der zweiten Reihe gar nicht vertraut. Weil wenn die Spieler mal benötigt werden, und das haben wir ja häufiger mal diese Saison gesehen, wenn man Corona geschwächt ist, dann funktioniert die Mannschaft auch mit einem Rumpfkader. Aber es ist halt einfach, es ist einfach schwierig abzuschätzen, wie nah dran die meisten Spieler an der Mannschaft sind. Und Svensson hat einfach seine, sagen wir mal, 14 bis 16 Spieler, die regelmäßig spielen. Aktuell natürlich jetzt noch mit Verletzungen und sowas sind wir eher bei den 14 Spielern. Und es werden sogar ja nicht mehr alle Einwechslungen genutzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Spielern nicht vertraut, wenn mal wirklich einer benötigt wird, zum Beispiel David Nemeth jetzt, der eingewechselt wurde für Alexander Hack, der sich ja verletzt hat gegen Köln. Die machen ihre Rolle meistens gut. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, durch fehlende Spielpraxis sind die Spieler, wenn sie reinkommen, nicht wirklich effektiv. Und das sieht man zum Beispiel bei Ingwarzen, der reinkommt und der in der 92., 93. Minute noch das 3-3 quasi auf dem Fuß hat und den Ball aus dem 5-Meter-Raum quasi übers Dach jagt. Und also das ist ein Endloskreis, der nicht ins Positive geht, weil die Spieler können sich nicht auszeichnen, weil sie oft nur sehr kurz auf dem Platz stehen. Deswegen stehen sie nicht so lange auf dem Platz, deswegen können sie sich nicht auszeichnen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich könnte man die letzten Saisonspiele jetzt nutzen, um den Spielern, die eigentlich die ganze Saison über ganz gute Arbeit gemacht haben, aber halt nicht viel gespielt haben, mal eine Chance zu geben. Und das sind gerade die jungen Spieler, gerade jetzt auch, weil Alexander Hack und Jason Lee erstmal verletzt ausfallen, haben wir einige Positionen, wo gerade der zweite Platz, also der Einwechselspieler potenziell, frei ist. Und dann gucken wir mal, da ist zum Beispiel ein Merve Papela, da ist ein Paul Nebel, da ist ein Niklas Tauer. Das sind unsere Jugendspieler, die wir nicht vergraulen wollen, so wie zum Beispiel ein Luca Kilian, der bei Köln offensichtlich jetzt seinen Herzensverein gefunden hat und es alle wissen lässt, auch Mainzer. und wenn man Spielern nicht diese Erfolgsmomente gibt, dann habe ich das Gefühl, entwickelt man sich von diesem klassischen Bild Weiterentwicklungsverein immer weiter weg und kann dann quasi die Spieler auch nicht mehr mit so einem Prädikat nach Mainz locken. Es ist eine bisschen verzwickte Situation und man weiß da auch nicht 100%, wie Svensson tickt und warum er das so macht. Seine einzige Aussage ist, wir handeln hier nach dem Leistungsprinzip und es kriegt keiner was geschenkt und wir stellen nicht Spieler auf, nur weil sie jung sind. Aber sie kommen ja in den Kader häufig. Also zum Beispiel Paul Nebel war sehr häufig im Kader, Niklas Tauer war auch sehr häufig im Kader. Aber die Anzahl an Einwechslungen, die beiden haben, kann man fast an einer Hand abzählen. Also es ist einfach traurig.
Also da noch ein paar Fragezeichen und vielleicht auch noch ein kleines bisschen Entwicklung bei Svensson nötig, bis er dann nach Dortmund wechseln kann.
Definitiv.
Gut, lass uns vielleicht auch nochmal auf den Gegner gucken. Jetzt haben wir uns ja mit den Mainzern ausführlich beschäftigt. Positiv, sehr, sehr positiv. Die Champions League-Mannschaft kann zurückkehren. Es ist zu Hause. Und es geht jetzt gegen eine Mannschaft, die mittendrin steckt im Abstiegskampf noch. Das bedeutet natürlich auch, wir haben es beide so ein bisschen durchscheinen lassen, bei Mainz der Druck nicht mehr so hoch, bei den Stuttgartern definitiv da. Gerade steht man auf dem sicheren 15. Platz, ist aber eben nur ein Punkt vor Relegations- und auch vor direktem Abstiegsplatz. Also die Luft ist weiterhin sehr, sehr dünn. Am letzten Spieltag hat man wieder mal gesehen, dass die Stuttgarter durchaus Fußball spielen können. Aber man hat eben auch gesehen, ja, sie sind nicht immer in der Lage, das umzumünzen, ob es jetzt fehlende Reife defensiv ist oder vielleicht auch schwache Chancenverwertung. Auch vielleicht dadurch begründet, dass Sascha Kalajdzic lange gefehlt hat in der Saison und auch am vergangenen Wochenende wieder nicht da war. Der kehrt jetzt zurück, spielerisch sicherlich die stärkste Mannschaft da unten drin. Glaubst du trotzdem, dass Mainz das, sagen wir mal, entsprechend einer Champions League-Mannschaft, wenn wir das Bild bemühen, souverän gewinnen kann oder wird das ein hektisches Spiel?
Es hängt ein bisschen daran, wie Mainz ins Spiel kommt. Wenn wir uns die letzten Spiele angucken, die wir zu Hause gespielt haben, hat Mainz einen extrem furiosen Start hingelegt. Und wenn wir das schaffen und so ein bisschen den Ehrgeiz, den die Stuttgarter sehr wahrscheinlich von Beginn an auch an den Tag legen werden, weil sie wollen ja auch die Punkte holen und in der Liga bleiben, wenn man die quasi so ein bisschen brechen kann durch, ob das jetzt ist ein frühes Tor oder indem man quasi sie komplett einschnürt und selbst nicht zu Chancen kommen lässt, glaube ich schon, dass das ein relativ souveränes Spiel für Mainz werden kann. Natürlich ist gerade so ein Sasa Kalajdzic immer mal für ein Tor gut. Und ich habe immer das Gefühl, gerade bei Mainz, diese Geschichten, gerade bei den gegnerischen Mannschaften, werden immer noch so ein bisschen, die sind einfach ein bisschen leichter, wenn man gegen Mainz spielt. Gerade so ein erstes Bundesliga-Tor oder ein erstes Tor als Mannschaft der Bundesliga. Irgendwie sowas. Das schafft man immer gegen Mainz. Und ja, dementsprechend will ich der Stuttgart definitiv nicht abschreiben. Die haben ja auch vor der Niederlage gegen Dortmund 5 Spiele lang nicht verloren gehabt und haben ja eigentlich einen relativ guten Lauf. Und deswegen, ja, glaube ich, die Stuttgarter haben schon eine gute Mannschaft. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt ist Endo, soweit ich weiß, fällt für dieses Spiel aus. Ob dann ihr Spiel so funktioniert, gerade wenn der Kapitän ausfällt, ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Ja, aber prinzipiell glaube ich, Mainz kann das sehr entspannt angehen und hoffentlich mit ein paar jungen Spielern da mal ein paar Erfolgserlebnisse für die eigenen Jungs rausholen.
Dann lass uns noch gemeinsam tippen, wie das am Ende im Ergebnis aussehen könnte. Was glaubst du?
Ach, ich denke, das könnte ein 2-0 werden für Mainz.
Mein Tipp ist ein bisschen knapper 1-0, aber ich glaube auch, wenn man den Trend so konsequent auf den Auswärtsplätzen fortsetzt, dann muss man ihn auch so konsequent zu Hause fortsetzen und da hat man die beste Abwehr der Liga und eine sehr gute Punkteausbeute, deswegen zu 0 Sieg für die Mainzer würde ich auch tippen. 1-0 mein Tipp und ich bedanke mich bei Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern, dass er heute bei uns war. Danke, Bene.
Sehr, sehr gerne, wie immer, eine Riesenfreude.
Das kann ich nur zurückgeben und den Zuhörern und Zuhörerinnen kann ich mitgeben, dass wir als nächstes über das Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg sprechen. Also bleibt gerne dran.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. 2 Spiele sind bereits besprochen. Das Duell der Freiburger gegen Bochum, das Duell der Mainzer gegen Stuttgart. Und wir schießen jetzt natürlich direkt das dritte Duell hinterher. Es wird in Dortmund stattfinden. Der BVB empfängt seinen, ja, in der jüngeren Vergangenheit absoluten Lieblingsgegner, wenn man auf die Ergebnisse blickt. Wolfsburg wird zu Gast sein. Wir sprechen drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani.
Servus.
Und auf der anderen Seite mit Dennis Lindner. Hallo Dennis.
Moin.
Damit sind wir also vollzählig, können direkt starten und machen das natürlich mit dem Blick zurück bei den Dortmundern, Stani. Da gab es zuletzt wieder einen Sieg, also Platz 2 gefestigt, wieder 8 Punkte Vorsprung auf den dritten, aber auch ein Sieg, der jetzt nicht alle Fragen nach der deutlichen Niederlage gegen Leipzig beantwortet hat, denn der 2:0 Auswärtssieg gegen Stuttgart, gerade das 2:0, das stand auch mal auf der Kippe und profitierte vielleicht auch von abschlussschwachen Stuttgartern.
Ja, vor allem ist es ja so ein Sinnbild für die ganze Spielzeit. Ich wiederhole mich, glaube ich, in jeder Folge so mindestens 8 Mal, weil wir immer wieder das gleiche Thema haben mit Auf und Ab, mit Sieg-Niederlage, 2:0, nicht 2:0, gute Leistungen, schlechte Leistungen. Und das war also, es war okay, ich fand's solide, fand auch gemessen an den Umständen und den Voraussetzungen, ich glaube, es war ja auch ausverkauft, Wetter war ja wahnsinnig schlecht, Stuttgart war relativ gut dabei und wurde gut nach vorne gepeitscht von den Fans. Also es war schon, man hat's bestanden, sagen wir es mal so. Ich würde es auch nicht überbewerten, aber ich würde es jetzt auch nicht unterbewerten. Viel krasser fand ich ehrlich gesagt die ganze Verletzungsthematik rund um das Spiel. Und dafür war es eigentlich relativ gut. Bedenkt nach 2 Minuten Giovinna runter, dann Holz runter, Dahut runter. Wer war noch? Ich war mir gar nicht sicher. Guerrero war, glaube ich, hat angefangen. Gerade nicht auf dem Schirm. Und also auf jeden Fall 3 bis 4 verletzungsbedingte Wechsel ist halt schon üppig. Wirft dann natürlich auch so eine Belastungsfrage auf oder generell die Frage in dieser Saison, was da eigentlich passiert. Die schlechte Nachricht ist ja, alle fallen aus. Die gute Nachricht ist, die Saison ist eigentlich fast schon vorbei und da sollte auch mit dem übrig gebliebenen Kader jetzt auf Platz 2 nicht mehr viel anbrennen, aber man muss sich sicher irgendwie schon Gedanken machen, was das perspektivisch bedeutet oder bedeuten kann, wenn man die ganze Saison so verletzungsgeplagt ist, ob das irgendwie mögliche Erfolgsmomente verwehrt hat. Natürlich sehr, sehr hypothetisch. Auf der anderen Seite ist, wirft es dann natürlich auch so diese fehlende zweite Reihe auf und deckt das so ein bisschen auf, die Kaderproblematik. Aber das ist auch so ein Thema, was sich durch die Saison zieht. 2:0 passt, du sagst, 8 Punkte Vorsprung, da sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren, die Tage und Wochen.
Böse Zungen würden behaupten, die Belastung bei Dortmund muss eher hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil man sie auf dem Platz vielleicht nicht so sieht, aber nun gut, das nur ein kleiner persönlicher Seitenhieb. Wir wechseln rüber zu den Wolfsburgern. Dennis, da gab es am letzten Spieltag einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Bielefeld. Vor dem Spieltag hat man noch ganz klar kommuniziert und auch der Tabelle entsprechend, dass das ein Spiel im Abstiegskampf ist. Mit diesem Sieg hat man sich aber schon weit davon entfernt. Am Ende 8 Punkte ist man schon vom Relegationsplatz weg. 5 Spiele gibt es nur noch. Das ist ein vermeintlich sichererer Platz als vor dem letzten Wochenende. Das Ergebnis war gut. Lukas Metscher ist wieder da, hat auch getroffen jetzt endlich wieder. Also viele positive Sachen, die man mitnehmen muss. Andererseits natürlich auch ein Bruch im Spiel, ein wenig spürbar nach der zweiten Woche in Folge, wo Bielefeld dramatische Bilder mit einer Kopfverletzung im Team hinnehmen musste. Ich würde trotzdem drunter schreiben, das kann man, diesen Sieg und auch das Ergebnis kann man nicht nur diesen Umständen zuschreiben. Es war schon hochverdient. Wie hast du den Auftritt der Wolfsburger gesehen da?
Ja, genau wie du es sagst. Also Bielefeld hat angefangen und man hat gemerkt, die sich vorgenommen haben, halt die Verunsicherung in unserer Mannschaft auszunutzen. Das hat so 3-4 Minuten gut funktioniert, aber dann hat sich der VfL einmal geschüttelt, mehr oder weniger, und hat dann absolut das Heft des Handelns in die Hand genommen und ist halt sehr, sehr überlegen gewesen. Also zum Zeitpunkt der Verletzung stand es 1:0. Es sind, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch schon 2 oder 3 Abseitstore gefallen. Das heißt, man war offensiv wirklich mal erstaunlich stark. Das haben wir nicht alle Tage. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wurde auch schon der linke Verteidiger von Bielefeld ausgewechselt zu der Verletzung, weil er gegen Riedle Baku überhaupt kein Mittel gesehen hat und uns praktisch Freilauf gelassen hat auf der rechten offensiven Seite. Und bis zum Schluss hat Bielefeld das Spiel nicht in den Griff bekommen. Und man kann nur sagen, dass endlich mal auch Chancen genutzt wurden, aber man könnte auch schon wieder meckern, dass man sagt, warum haben wir nicht gleich noch ein paar mehr Tore gemacht, um diese Tordifferenz für die Saison einmal abzuhaken, sozusagen, weil das wäre durchaus drin gewesen. Aber ja, für die Moral der Mannschaft, für die Grundeinstellung war das sehr gut. Man hat auch das sehr gut gesehen, dass Kofeld ihn hatte, die umgesetzt wurden. Und das ist jetzt nach 6 Monaten locker das zweite Mal, dass man das so sagen kann. Von daher ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, würde ich sagen. Und ja, ob man sich jetzt aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat, da bin ich mir nicht so sicher. Da fehlen noch ein paar Punkte und die sollten wir schnellstmöglich holen. Aber es ist natürlich eine gewisse, ja, also es ist nicht mehr so hochnotgefährlich, aber man muss immer noch die Augen offen halten und Punkte holen, weil also ohne weitere Punkte werden wir die Klasse nicht halten. Da muss man sich schon noch was ausdenken.
Gegen Dortmund wird das auf jeden Fall schwer. Das zeigt die Vergangenheit. Wenn man auf die letzten Ergebnisse zwischen diesen beiden Mannschaften guckt, gab es da eigentlich immer nur einen Sieger. Daniel, du hast jetzt auch schon angesprochen. Trotzdem herrscht so ein bisschen Dortmund langsam vor. Gut, dass die Saison bald vorbei ist. Viele Verletzte, unter anderem jetzt auch Mats Hummels wieder, der ja aber auch, haben wir alle mitbekommen, privat stark eingebunden ist mittlerweile. Also da einige Nachrichten auf und neben dem Platz rund um den Verein, könnte dieses ganze Gewirr und die vielleicht auch spielerisch nicht überzeugenden Auftritte in letzter Zeit dafür sorgen, dass man auch das zweite Spiel vor vollem Haus vielleicht eher zur Enttäuschung der Fans bestreitet?
Diese Saison würde ich prinzipiell eigentlich gar nichts ausschließen. Das klingt eigentlich relativ komisch, wenn man das so hört und sagt, aber es ist tatsächlich so. Ich muss aber dazu sagen, dass, und das meine ich auch nicht despektierlich, Leipzig ein bisschen anderes Kaliber ist als Wolfsburg. Auf der anderen Seite darf man das auch natürlich nicht unterschätzen, in dem Sinne, dass das für Wolfsburg halt noch trotz, also Marco Rose hat das eben auf der PK gesagt, die sind eigentlich rechnerisch schon, also halbwegs durch. Da brennt jetzt nicht mehr viel an. Denke aber trotzdem nicht, dass Wolfsburg da jetzt hinfällt und denkt, ja gut, wir sind eh schon gerettet, alles cool. Das heißt, da wird wahrscheinlich viel Biss im Spiel sein und viel, viel Druck, viel Tempo. Das ist dann halt immer so eine Sache. Und ich finde, also ich persönlich, als Privatperson, Fan, was auch immer, ist es immer schwierig, wenn man dann am Ende auf den letzten Spieltag guckt, beispielsweise, dann eine Niederlage ist, steht und dann hat man das bis zum ersten Spieltag der neuen Saison die ganze Zeit vor Augen. Ich denke jetzt nicht, dass Dortmund die Saison so zu Ende schleift oder sich so hin mitschleifen lässt. Deswegen glaube ich schon, dass der Fokus da ist. Vielleicht auch mal ganz gut, wenn sich auch mal ein paar aus der, in Anführungsstrichen, zweiten Reihe, die es so halbwegs gibt, mal beweisen könnten. Jetzt ist aber zum Beispiel auch ein super guter Zeitpunkt, jetzt natürlich mit all diesem Fokus auf Verletzungsthematik, mit Privat Dilemma oder was auch immer und alles Mögliche zusammen. Das ist ja, das kommentiert er ja relativ solide weg. Aber jetzt zum Beispiel auch eine sehr gute Zeit, schon mal im Vorfeld ein paar Wochen zu haben, sich auf die neue Saison einzustellen. Und da wird es mal wieder einen Umbruch geben müssen. Dann wird es mal wieder kadertechnisch irgendwie umgekrempelt werden. Und halt mit der Hoffnung, dass es vielleicht beim 18. Mal dann doch mal auch was bewirkt. Jetzt halt natürlich auch schwierig zu planen, inwieweit das vertraglich geregelt ist mit den ein oder anderen Spielern, wenn wir jetzt Haaland nehmen oder keine Ahnung, dann auch Reservisten wie Schulz oder Paslak. Also man wird die ja nicht die nächsten 10 Jahre auch einfach nur mitziehen wollen, auch Gehaltsgefüge perspektivisch auch anpassen müssen. Also das sind auch schon wichtige Wochen und ich glaube, auch wenn sportlich womöglich um nicht mehr viel geht, geht es halt um die viel zitierte Ehre. Und vielleicht auch ein bisschen darum, dass man auch schon mal guckt, okay, mit was für einer Mannschaft kann man im Sommer starten. Da sind ja auch viele aus der A-Jugend bzw. U23 auch mit dabei im Training gewesen, auch natürlich personell bedingt. Weil jetzt zum Beino Gittens soll ja nachrücken im Sommer, also fest nachrücken. Der ein oder andere aus der U23 war jetzt die Woche dabei. Also so ein kleines Schaulaufen ist das, glaube ich, dann intern. Und von daher glaube ich nicht, dass die sich jetzt denken, ja, okay, jetzt auf die letzten 3 Spiele gehen wir, oder Quatsch, nicht letzten 3 Spiele, aber letzten paar Wochen gehen wir jetzt einfach gar nichts mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und bei den Wolfsburgern, da gibt es, wie gesagt, ja sogar den Druck, auch sportlich da nochmal zu liefern. Eigentlich, ja, Lieblingsgegner des BVB. Andererseits haben sie jetzt mit Kruse und Kofeld gleich zwei Gesichter, die aus Dortmunder Sicht schon ein paar Mal jubeln konnten, auch wenn es gegen sie aufs Feld ging. Vielleicht hilft das. Dennis, wie siehst du die Chancen, dass man tatsächlich die benötigten Punkte auch gegen Dortmund sammeln könnte?
Ich glaube, die Chancen standen schon mal schlechter, aber das heißt nicht, dass sie gut stehen, weil Dortmund es halt einfach nicht so liegt. Wie schon gesagt, werden da jetzt viele Reservisten zusehen, dass sie sich ins Rampenlicht spielen. Ich befürchte, dass Marin Pongracic spielen wird und dass wir dann noch eine ganz eigene Dynamik im Spiel haben, glaube ich, nachdem er sich ja so wahnsinnig gut verhalten hat und also wie ein echter Profi, glaube ich, dass es da noch einige Scharmützel auf dem Platz geben könnte, wenn er von Beginn an spielt, wovon ich halt, also ich kenne den Dortmunder Kader nicht, aber ich befürchte, dass das passieren wird. Ich glaube, das wird dann schön bunt. Bei uns sind, wie ich gerade gelesen habe, noch alle fit, mit Ausnahme von Luca Waldschmidt, der seine Fußverletzung nicht auskurieren wird und auch diese Saison gar nicht mehr spielen wird. Sonst sind aber alle so weit an Bord. Selbst Micky van der Veen ist wieder, ich glaube, bereit. Ich weiß, also er wird nicht 90 Minuten spielen, wird er auch nicht können, aber er wäre bereit zumindest zur Einwechslung. Und sonst sind alle an Bord. Und muss man mal gucken, ob wir ja mit der Leistung und vermutlich der Aufstellung vom Bielefeld-Spiel ja, wieder zeigen können, was die Mannschaft kann und vielleicht da schon ganz, ganz wichtige Punkte holen. Weil dem BVB, wie besprochen, ist es ja auch relativ wurscht, wo man ankommt. Nicht wurscht, wo man ankommt, aber es sind nach vorne 9, nach hinten 8 Punkte. Was soll da noch passieren? Da kann man doch auch gerne mal ein paar Punkte gegen Wolfsburg verlieren.
Dann lasst uns noch gemeinsam tippen, ob das passiert. Dani, was glaubst du? Wie geht's aus?
Ich wollte gerade noch dazu sagen, dass mein Pommel-Tisch halt komplett vergessen. Das ist ja nochmal, das ist ja Wahnsinn. Also das wird ja dann nochmal darüber hinaus interessant, der jetzt überhaupt irgendwem noch die Hand schüttelt dann am Samstag. Ich tippe, also zu Hause sah Dortmund eigentlich gegen Wolfsburg immer ganz gut aus. Nie wirklich überragend stark und dominant, aber halt immer souverän. Ich denke mal, ähnlich wie Stuttgart 2-0 sollte realistisch sein.
2-0, der Tipp von Stani Schupp. Und dann wollen wir natürlich noch wissen, was Dennis denkt.
Ich glaube erstmal, dass wenn er Handshake macht, dann werden in Dortmund diese Elektro-Handschocker ausverkauft sein, die man aus alten Comedy-Filmen kennt. Und ansonsten glaube ich, dass das Spiel wahrscheinlich ganz unterhaltsam wird und es am Ende 2-2 ausgeht.
2-2, der Tipp von Dennis Lindner. Und ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, Dortmund kassiert Gegentreffer. Auch nicht immer in der Vergangenheit so gewesen gegen Wolfsburg. Und ja, dann werden sie es schwer tun, da wirklich 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube, 2-2 ist da durchaus realistisch. Aber das bedeutet ja zumindest 4 Tore und ein hoffentlich ansehnliches Spiel. Ich bedanke mich bei Stani Schupp, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke, Stani.
Vielen Dank auch.
Und natürlich auch vielen Dank an Dennis Lindner. Danke, Dennis.
Gern geschehen.
Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns nach einer ganz kurzen Pause wieder. Als nächstes sprechen wir über das Duell zwischen Augsburg und Hertha. Vielleicht nicht so klangvoll, aber sehr spannend in der Tabelle. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim 4. Spiel unserer Besprechung angelangt und es ist vielleicht die spannendste Partie des Spieltags, denn sie findet ganz unten in der Tabelle statt. Es ist ein Spiel im Abstiegskampf. Augsburg kann sich zu Hause mit einem Sieg quasi aus diesem verabschieden, während Hertha BSC dringend darauf angewiesen ist, mal wieder positive Signale zu senden. Wir sprechen drüber mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan.
Servus.
Und Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
Ich grüße euch.
So, und da haben wir natürlich jetzt, wie gesagt, auch wenn die Teams im selben Tabellendrittel stecken, leicht andere Ausgangssituation. Augsburg hat in den letzten 5 Spielen 3-mal gewonnen und steht jetzt 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Ein weiterer Sieg, auch gegen die vermeintlich direkte Konkurrenz, die auch nur 6 Punkte hinter ihnen ist, Hertha, könnte sie da wirklich nochmal aus diesem Abstiegskampf so ein bisschen raushalten für die letzten Spieltage, während Hertha, angesprochen, Platz 17 natürlich eine Menge Druck hat. Wir wollen zuerst über das letzte Augsburger Spiel sprechen, Stefan. Da gab es ein 1-0 gegen Bayern München und Das gab es, weil es einen Elfmeter für Bayern gab. Hat man bestimmt schon öfter so gesagt, diese Geschichte. Aber wie hast du das Spiel wahrgenommen? Und natürlich, gib uns gerne auch mal dein Feedback zur Elfmeterszene.
Ja, das ist jetzt die Handregel ist jetzt so. Und wenn er den Arm so weit weg hat vom Körper, dann ist das aktuell halt immer ein Elfmeter. Und ist natürlich sehr, sehr schade, weil ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen wäre jetzt gegen Bayern in dem Spiel. Theoretisch hatte man sogar ein paar Chancen. Ein bisschen Glück schießt man selber das Tor und Bayern vielleicht nicht. Dann gewinnt man sogar nochmal in der Saison. Aber ja, ist sehr, sehr schade alles. Regelkonform leider. Kann man also nicht irgendwie sich noch irgendwie beschweren oder so. Aber auf jeden Fall Dusel für die Bayern, dass wir so dumm dann kurz vor Schluss noch da handspielen. Aber ist halt so und ja, aber gut, gegen Bayern hat man sich jetzt nicht so viel ausgerechnet, deswegen waren das jetzt nicht die Punkte, die am Ende hoffentlich fehlen, sondern muss man jetzt einfach schauen. Und die anderen beiden Spiele davor hat man ja gewonnen, deswegen hat man jetzt eigentlich noch eine gute Ausgangsposition und hat jetzt hier quasi so den Matchball gegen Hertha, oder den ersten Matchball der Saison gegen Hertha.
Das also die durchaus positive Ausgangssituation auf Augsburger Seite. Wir müssen den Ton ein wenig ins Negative verkehren und zurückblicken auf den letzten Auftritt der Hertha. Kurzer Abriss, Felix Magath kommt, 3-0-Sieg gegen Hoffenheim, der Trainereffekt scheint zu wirken. Dann die 2-1-Niederlage gegen gegen Leverkusen. Gute Mannschaft kann man
da
mal
kann
verlieren.
Da kann man mal durcheinander kommen, Julius, ist okay.
Ja, ist alles für mich dasselbe. Und auf der, ja, und das dritte Spiel, was dann kommt, das ist eine 1-4 Heimniederlage im Derby mit anschließenden Aufforderungen zum Spielerstriptease von der Tribüne. Marc, ist man schon wieder komplett gebrochen oder gibt es noch Hoffnung?
Boah.
Ja, oder also, sag uns lieber, wie du das letzte Spiel erlebt hast. Das kannst du auch machen.
Es wird irgendwie nicht besser, muss ich sagen. Also es ist, Hertha BSC steht mal wieder am Abgrund. Das ist seit 3 Jahren dieselbe Geschichte und ich habe hier irgendwie auch langsam keine Erklärungsansätze mehr oder irgendwas zur Verfügung. Ich glaube, Felix, also ich glaube, dass diese Mannschaft bis in die Grundfesten kaputt ist. Das ist erstmal so festzuhalten. Und ich glaube, dass dementsprechend dieser Trainerwechsel, dieser späte so eine Art Münzwurf gewesen ist von Bobic, so von wegen, vorher standen die Chancen, dass wir ein Spiel gewinnen, bei 20%, jetzt vielleicht bei 50, so ungefähr, oder wie auch immer man das beziffern will, ist wahrscheinlich noch sehr positiv gerechnet. Und das hat fürs erste Spiel funktioniert, weil da aber eben auch alles funktioniert hat. Das war dieses erste Spiel eines neuen Trainers. Die Spieler waren extrem mental geschärft, die waren voll da. Und man hat halt einfach das, sag ich mal, zweimal das Glück. Auf der einen Seite, dass Hoffenheim eben keinen guten Tag erwischt. Haben sie in den letzten Wochen ja öfter mal nicht. Und zum anderen, dass man 3 Standardtore schießt, was ja nun wirklich auch völlig aus der Norm fällt. Und besonders bei Hertha, die jetzt auch nicht sonderlich standardstark sind. Ja, und gegen Leverkusen reicht es da nicht, weil da schon Marvin Plattenhardt als Standardschütze fehlt und man nach vorne hin keine Idee hat. Und gegen Union ist diese Mannschaft mal wieder an sich selbst und der Erwartungshaltung komplett zerbrochen. Also die ist komplett daran zerschellt, was eigentlich ein positiver Tag hätte sein können. Ich war ja auch im Stadion, es war eine wunderbare Stimmung. Eigentlich 75.000, das ist erstmal seit über 2 Jahren. Das war ein fantastischer Rahmen. Und man verliert letztendlich völlig verdient gegen Union mit 4-1, obwohl die ein gutes Bundesligaspiel machen. Ne, Union muss in diesem Spiel nicht über sich hinauswachsen, das ist auch die Wahrheit, um dieses Spiel so klar zu gewinnen. Und jetzt hat man diese berühmten Endspiele, ne, gegen direkte Konkurrenz. Man startet jetzt gegen Augsburg, dann hat man Stuttgart, dann hat man Bielefeld. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube da an nichts mehr. Also die Mannschaft kann mich jetzt eigentlich in dem Sinne nur noch überraschen, indem irgendwas funktioniert, weil das ist ein einziger Trümmerhaufen und ich wüsste jetzt nicht, was passieren soll, um da nochmal eine Kehrtwende einzuläuten. Der Trainer wirkt jetzt schon wieder ratlos. Das ist dann der dritte Trainer in Folge, der ratlos ist. Die Mannschaft hat keinen Funken Hoffnung in sich. Also vielleicht wäre noch die Hoffnung gewesen, dass ein Jovetic als wirklich bester Fußballer und ja auch bester Scorer der Mannschaft vielleicht für einen Saisonendspurt da ist. Der verletzt sich im Derby nach 19 Minuten, Muskelfaserriss. Ja gut, muss man auch so sehen, war vorher wochenlang raus, dann sind 19 Minuten schon intensiv. Ihr seht, ich fürchte mich in Galgenhumor. Also nee, wirklich viel Positives kann ich leider nicht mehr erzählen, Julius.
Ja, Das ist natürlich irgendwie verständlich bei all den, den Sachen, die da auf einen eingeprasselt sind aus Hertha Sicht in letzter Zeit. Bei Augsburg gibt es ja durchaus Positives, nicht nur tabellarisch zu berichten, sondern auch für Markus Weinziel. Es heißt, 2 Siege noch in dieser Saison und der Vertrag soll verlängert werden, Stefan. Was hältst du denn davon, wenn man sich jetzt die gesamte Saisonleistung so anguckt?
Da war jetzt schon ziemlich viel Auf und Ab dabei. Jetzt zum Endspurt hat er jetzt endlich so sein System gefunden, seine Leute gefunden. Man läuft jetzt ein bisschen mehr schneller über außen. Aber es ist schon noch Luft nach oben und es ist zumindest eine Entwicklung da. Also es ist auf jeden Fall jetzt, vor einem Jahr war das jetzt unter Heiko Herrlich alles grauenhafte Fußball, unansehnlich und gut, da ist jetzt sowas, so ein Ansatz von der Spielidee jetzt irgendwie. Und man hatte jetzt natürlich auch so ein bisschen die Gegner gehabt, gut, Bayern jetzt mal ausgeklammert, aber keine Ahnung, die haben uns vielleicht auch unterschätzt oder so, oder das vielleicht im Schongang gewonnen. Und wir haben sie trotzdem verloren. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch jetzt wichtig mit den Siegen, dass es halt auch immer auch Psychologie ist, also Selbstvertrauen. Und das ist natürlich dann so die Frage, wenn es jetzt dann, nächste Saison wieder ein bisschen schwieriger wird, wie viel dann jetzt Selbstvertrauen ist und wie viel dann die Entwicklung von Markus Weinziel, muss man sehen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass jetzt der FCA ich glaube, nach seit 3 Jahren das erste Mal, dass man mit dem gleichen Trainer die Saison aufhört, mit dem die Saison angefangen hat.
Ist das überhaupt erlaubt?
Ja. Also, das wäre schon mal eine gute Sache und ich hoffe einfach, dass das so wie bei der letzten Mal bei Markus Weinziel, dass er halt erstmal so eine Saison zum Reinkommen gebraucht hat und dass es dann vielleicht, also gut, wir sind ja jetzt schon kurz davor, dass wir nicht am letzten Spieltag unseren Klassenerhalt sichern müssen und kann natürlich ein bisschen früher da aus diesem Fahrwasser die nächsten Saisons, wäre auch schon super und dass man da vielleicht mal aufbauen kann. Genau.
Bei der Hertha wird man auf jeden Fall ziemlich sicher bis zum Rest der Saison zittern müssen. Marc, größter Trumpf vielleicht, dass es bei Bielefeld gerade auch überhaupt nicht läuft. Ist das jetzt auch wirklich schon der Zeitpunkt, wo man sagt, ich habe 2 Spiele laufen, das ist wirklich gerade vielleicht unsere größte Hoffnung?
Also Hertha kann sich den Luxus nicht mehr leisten, glaube ich, zu sagen, wir schauen nur auf uns. Dann wird es nämlich sehr düster. Man muss tatsächlich da einfach hoffen, dass die anderen Konkurrenten im Keller da auch federn lassen. Tatsächlich ist es so, dass Bielefeld rein von der Formtabelle her ähnlich schlecht unterwegs ist wie Hertha. Trotzdem sehe ich da natürlich eine andere Form der Mannschaft, ne, mit einem Trainer, der relativ fest im Sattel nach wie vor sitzt, habe ich das Gefühl, und eine Mannschaft, die einfach eine klare Hierarchie hat und die Kampfgeist besitzt und die dann vielleicht in gewissen Spielen dann doch eher was holt als Hertha, die ja noch viel, viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind. Für mich ist der, um kurz den Bogen nochmal zu spannen, für mich ist der FCA aus der ganzen Nummer raus, haben jetzt auch das, glaube ich, einfachste Restprogramm, wenn man so mal die Durchschnittsplatzierung sich anschaut. Stuttgart ist mir auch, also funktioniert mir auch zu gut, als dass ich die jetzt nochmal auf Platz 16 oder 17 rechne. Die werden schon nochmal ein paar Siege fahren, einfach weil sie es offensiv bewerkstelligt bekommen. Und dann wird es in 3 Wochen gegen Bielefeld dann, glaube ich, die Entscheidung geben, wer in die Relegation kommt, wenn es jetzt nicht in einem Unentschieden endet und man das doch nochmal über andere Partien austragen muss. Aber die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, glaube ich, wird in die Relegation einziehen. Hertha hat da auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und Augsburg jetzt das Spiel, ich weiß nicht. Also Augsburg ist natürlich jetzt eine Mannschaft, die zerspielen jetzt ja auch keinen tiefstehenden Gegner. Also Augsburg ist ja selber eine Mannschaft, die kontern will, die umschalten will, die selber über ein gewisses tiefes Stehen kommt und über eine resolute Zweikampfhaltung. Das heißt, Hertha wird sie jetzt auch dahingehend vielleicht nicht einfach machen. Auf der anderen Seite wird irgendein individueller Patzer dann doch meistens ja passieren. Also auch für das Spiel jetzt glaube ich, dass Augsburg einfach einige Prozente mehr ins Spiel werfen kann, um dieses Spiel letztendlich für sich zu entscheiden, oder es endet unentschieden. Das wäre für Hertha fast schon wieder ein Erfolg. Also ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, jetzt noch irgendwie, ich habe es ja schon gesagt, irgendwas Positives draus zu ziehen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Magath da eine Mannschaft übernommen hat, die wirklich kein Trainer der Welt nochmal hinbekommen hätte. Und die Fehler liegen in der Vergangenheit und ab jetzt ist es, glaube ich, pures Glück, ob es noch reicht oder nicht.
Alles klar, dann lasst uns diese Ausgangssituation nehmen.
Ja, es ist, ich weiß, dass ich hier eine tote Stimmung reinbringe. Das ist mir vollkommen bewusst, aber ich weiß ja nicht mehr, was ich jetzt noch sagen soll. Also zu sagen, ja, gegen Union, da waren die Dinge. Nee, es ist ja eine einzige Katastrophe. Es ist ja eine einzige Katastrophe und das lässt sich ja auch gar nicht mehr anders verklausuliert irgendwie formulieren, dass es so ist. Und dementsprechend kann ich auch, wie oft war ich hier und habe dann auch mal irgendwie gesagt, naja, der Gegner hat die und die Probleme, vielleicht kann Hertha das ausnutzen oder so, aber letztendlich ist ja all das ohne Wert bei dieser Mannschaft, weil man erst nach einer halben Stunde in der Partie weiß, wie sie einigermaßen beisammen sind und dementsprechend fällt es auch sehr, sehr schwer, da noch irgendeine Form von Prognose zu fällen.
Ich habe dir das versucht zu erklären, schon jahrelang, aber lasst uns zum Tipp kommen. Stefan, was glaubst du, wie geht's aus?
Wir sind sehr, sehr heimstark mit den Fans jetzt endlich wieder im Stadion. Jago ist super heiß und Gregoritsch fängt vielleicht wieder an von Beginn an. Deswegen tippe ich 3-1, weil Marco Richter trotzdem trifft.
Oh ja, der letzte Stich ins Herz. Es geht doch noch immer schlimmer. Marco, was glaubst du, wie geht's aus?
Hatte Marco Richter nicht im Hinspiel getroffen?
Ja, also.
Das musste ja genauso passieren, glaube ich. Ne? Das Hinspiel erinnere ich mich, das war das letzte, da war ich im Stadion. Letztes Spiel von Paul Dardai, Union. Augsburg gleicht in der letzten Sekunde quasi aus, dann war es vorbei. Den Spielverlauf würde man aktuell fast nehmen. Ich glaube, dass Augsburg den letzten wichtigen Sieg einfährt für sich. Die wissen, dass Hertha da der machbarste Gegner ist und die gewinnen das Spiel 2-1.
Ja, glaube ich auch tatsächlich die gesamte Ausgangssituation, dass Augsburg da einfach mit dieser Motivation das auch dann hinbekommt, hier den Klassenerhalt quasi zu sichern oder zumindest einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung zu machen. Und ja, unsere Hertha-Experten hier versprühen auch keine Zuversicht mehr, deswegen tippe ich auch auf Augsburg. Und bedanke mich bei Stefan Hohmann von Auf die Zirbelnuss, dass er heute bei uns war. Danke, Stefan.
Sehr gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an Marc Schwitzki von Hertha Base. Ich weiß, es ist hart. Danke, dass du trotzdem dabei bist.
Aber es kam noch Hertha.
Ah, ja, der ist neu, Stefan. Der ist neu. vielleicht wird es ja, aber wie sehr Hertha wäre es, wenn die jetzt plötzlich der Knotenplatz und die Augsburg 4-0 wegrotzen, um dann aber wiederum gegen Bielefeld zu verlieren. Who knows? Also kann ja auch passieren.
Kann auch passieren, wir sind gespannt. Ein wenig Restunwägbarkeiten sind immer dabei, wenn die alte Dame antritt in dieser Saison. Wir sind gespannt und gehen jetzt in eine kurze Pause, hören uns dann wieder mit dem Derby zwischen Gladbach und Köln. Auch da könnte es sehr, sehr spannend werden.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind schon beim letzten Spiel am Samstag angelangt. Nur 5 Spiele werden da dieses Mal stattfinden. 4 weitere dann natürlich auch noch im Anschluss hier im Bulli-Special zu besprechen, die am Sonntag stattfinden werden. Das letzte Spiel am Samstag, das ist Gott sei Dank mal wieder ein Derby, denn in Nordrhein-Westfalen liegen ja viele Vereine dicht beieinander und man muss immer aufpassen, was ist ein Nachbarschaftsduell, was sind Rivalitäten und was ist ein richtiges Derby. Hier kann man, glaube ich, Derby sagen. Gladbach empfängt Köln und ich empfange dafür Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Und auf der anderen Seite Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Damit steht also unser Setup für dieses Derby. In Gladbach wird es stattfinden und die Gladbacher haben da jetzt auch tatsächlich ja eine ganz gute Situation, würde ich mal über dieses Spiel stellen, um vielleicht doch nochmal ein wenig Versöhnung mit dieser Saison zu finden. Die Form wird besser, letzten 4 Spiele nicht einmal verloren, das gab es in dieser Saison noch nicht so oft und das letzte Spiel gegen Fürth, das konnte man auch deutlich überlegen, am Ende 2-0 gewinnen. Olaf, wie hast du den letzten Auftritt der Gladbacher wahrgenommen? Fangen wir erstmal da an.
Ja, ich glaube, man muss sich bei uns angewöhnen, dass man die erste Halbzeit vor allem nur guckt. Also dann ist man total begeistert. Wenn man das ganze Spiel guckt, dann gibt es weiterhin natürlich immer noch offene Baustellen und Fragezeichen. Also wie gesagt, erste Halbzeit 2-0, ganz, ganz gut alles herausgespielt, war ein schöner Auftritt, wie auch zuvor bei den Spielen. Und in der zweiten Halbzeit dann wieder auch teilweise eklatant nachgelassen. Also das zeigt einfach, das ist einfach nicht die Saison, sein soll. Aber natürlich wichtiger Sieg und damit quasi auch der Klassenerhalt, also da sollte jetzt schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass wir da unten nochmal reinkommen. Wäre natürlich jetzt nochmal ein Sieg am Wochenende nochmal wirklich dann der Deckel drauf. Ja, also wie gesagt, immer noch, es ist gut, auch gezeigt hat, wie die Mannschaft in den letzten Spielen sich da rausgekämpft hat und auch die defensive Probleme und alles immer mehr in den Griff bekommen hat. Aber natürlich bleibt, vor allen Dingen jetzt unter den Spielen, wo auch Andi Hütter wieder da ist, dass die zweite Halbzeit dann doch oftmals stark abgefallen ist.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung, über das letzte Spiel der Kölner zu sprechen. Wer da nur die erste Halbzeit gesehen hat, der hat ein Spektakel verpasst, Thomas. 3:2 konnte man am Ende Mainz besiegen. Es war ein Comeback nach einem Rückstand und was für eins. Wirklich enorm, ja, auf dem Platz und im Stadion natürlich auch. Es war ein Heimspiel, diese Energie zu spüren, die sich dann tatsächlich auch am Ende in ein positives Ergebnis umgemünzt hat. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Tatsächlich waren die ersten 60 Minuten extrem schwach, das muss man auch sagen. Das hat auch Steffen Baumgart zum Glück danach gesagt und auch die Verantwortlichen. Was dann kam, war einfach die Wucht, die das Müngersdorfer Stadion entwickeln kann, wenn es läuft. Und man hat zum Glück direkt das 1-2 machen können und danach war eigentlich ja nicht klar, was passiert, aber es war schon zu merken, dass bei Mainz ein bisschen die Kräfte nachlassen nach der englischen Woche für sie und für uns halt nicht. Ja, und dann am Ende war es einfach so der pure Wille, das Spiel irgendwie über die Ziellinie zu bringen. Aber man muss halt auch sagen, man hat gesehen, dass man auch ein bisschen übereuphorisch sein kann. Also wer die Nachspielzeit gesehen hat, sieht halt auch keine Mannschaft, die das souverän über die Zeit gebracht hat. Das war schon nochmal eine Riesenchance für Ingwarzen. Vorher eine Situation, wo Schwäbe vor Lee am Ball ist. Man hat sich da auch ein bisschen vom Stadion ja tragen lassen, im Positiven, aber am Ende dann auch ein bisschen im Negativen. Aber alles super. Hansa versieht, mit was für einer Moral die Mannschaft auf den Platz geht, dass man immer das Gefühl hat, die geben Spiele nicht auf. Das hat man in Köln ganz oft anders gesehen in den letzten 25 Jahren. Das macht schon Spaß und Tabelle ist halt einfach, der Blick auf die Tabelle ist eine Wucht und das sollte man jetzt auch im Saisonendsport genießen können.
Tabelle sprichst du an, während es für Gladbach ja um den vielleicht letzten noch eher formalen Schritt Richtung Klassenerhalt geht, geht es für Köln tatsächlich immer noch weiter um Europa. Da ist man dicht dran an den Plätzen, die zur Qualifikation berechtigen würden für die europäischen Wettbewerbe. Also da steht natürlich auch was auf dem Spiel in diesem Derby. Und Köln hat öfter schon in dieser Saison bewiesen, dass Emotionalität und Wucht das ist, was Steffen Baumgart mit dieser Mannschaft schaffen kann und womit sie auch sehr gut umgehen können. Auf der anderen Seite haben wir eben die Gladbacher Saison, die ja eher auch von Unsicherheiten geprägt ist. Olaf, wenn wir jetzt auf dieses Spiel gucken und auch die Möglichkeit, dass man da zu Hause ja eben doch auch nochmal emotional vielleicht was Positives in die Saison einbringen kann, siehst du die Mannschaft jetzt an einem Punkt, wo sie auch in der Lage ist, diese Emotionalität mitzugehen, die die Kölner auf den Platz bringen werden?
Also, dass sie es kann, hat sie ja zum Beispiel bei den Spielen in Bochum bewiesen. Also da ist ihr nicht viel vorzuwerfen, was sie da geleistet hat. Also, dass sie da auch mehr als die vorhin angesprochene erste Halbzeit auch den harten, nickligen Kampf der Bochumer mitgegangen ist und gegengehalten hat. Also, dass sie es kann, hat sie auch im Vorfeld öfter schon bewiesen. Ne? Also, das ist, aber es geht nicht anders. Es muss das passieren. Es muss die Mannschaft muss das annehmen, was die Kölner ihnen sozusagen versuchen auch aufzudrängen und auch die Lösung finden, also dagegen. Und auch ihre überlegene Einzel können das nochmal auf den Platz bringen. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit, die gemeinsame defensive Verteidigung und natürlich auch nicht das Zurückschrecken gegenüber einer nickligen, härteren Ansatz, die in der Gegner fährt. Also das sind alles Sachen, auch natürlich viele Basic-Sachen, die einfach jetzt da nochmal abgerufen werden müssen. Mit dem Stadion im Hintergrund, dann aber auch mit dem, wenn es nicht so läuft, vielleicht dann auch so die eine oder andere, kann aber auch negativ pushen. Also von daher, ich denke mal, die Mannschaft weiß, dass sie mit dem einen Spiel natürlich die Saison zwar nicht vergessen lassen kann, aber vieles, vieles wieder in Ordnung bringen kann. Und das müsste ihr bewusst sein.
Thomas, lass uns das auch nochmal so ein bisschen auf die Kölner münzen, diese Emotionalität, die in diesem Spiel sicherlich da sein wird. Der Trainer, der sein Team sehr gut auf solche Situationen einstellen kann. Es ist eben auch gesagt, generell diese positive Entwicklung der Kölner, dass die ja einfach in dieser Saison spürbar ist, die an der Tabelle ablesbar ist. Mit wie viel Zuversicht und auch Vorfreude blickt man deshalb vielleicht auch aus Kölner Sicht jetzt auf so ein Derby?
Zuversicht und Vorfreude auf ein Derby in Köln? Schwierig, muss man sich nur die Bilanz angucken. Aber natürlich, man könnte es tatsächlich jetzt schon mal ein bisschen krönen, diese Saison, wenn man das Derby jetzt auch noch für sich entscheiden kann. Wäre das erste Mal seit 32 Jahren das dritte Derby in Folge gewonnen. Auch damals hat man sich für den Europapokal qualifiziert, also vielleicht schafft man das ja jetzt wieder. Aber natürlich, es wird mega emotional werden, für beide steht viel auf dem Spiel. Gladbach kann nochmal vielleicht oben dran schnuppern an Platz 7. Wir könnten uns im oberen Tabellendrittel vielleicht da mal anklopfen. Grundsätzlich, egal von der Tabellensituation oder vom Hinspiel oder vom Rückspiel her, Derby ist immer was Besonderes. Und ich hoffe, dass es auch dementsprechend emotional auf dem Platz werden wird. Hinspiel war schon mal ein guter Indikator, wie es laufen kann. Auch sehr schön, dass man in der Nachspielzeit noch mit dem 4-1 an Gladbach damals vorbeigezogen ist, war nochmal ein besonderes Bonbon und ja, vielleicht untermauert man oder hoffentlich untermauert man das am Wochenende jetzt wieder, wäre ein kleines Ostergeschenk ins katholische Köln, ich glaube, das käme ganz gut.
Also Chance auf Versöhnung für Gladbach, Chance auf Europa für Köln, lasst uns tippen, wie dieses emotionale Derby am Ende ausgehen wird. Olaf, was glaubst du?
Ja, schwierig. Also wenn wir 3-0 zur Halbzeit führen, dann glaube ich auch an einen Sieg. Aber Spaß beiseite. Also natürlich, es geht um alles. Erstmal für die Saison haben wir ja gerade besprochen. Ich habe einfach die Hoffnung, das Vertrauen, dass die Mannschaft weiß, was die Stunde geschlagen ist und das annehmen. Und deshalb komme ich zu dem Ergebnis, dass wir am Ende mit einem 3-1 als Sieger vom Platz gehen.
3-1 Heimsieg, der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Und jetzt widerspricht Thomas Reinscheid von fc.com.
Deutlich optimistischer für sein Team, als ich für meins bin. Also einen Punkt würde ich gerne mitnehmen. Das reicht mir schon eigentlich. Mehr wäre geil, aber man soll ja auch nicht zu gierig werden. Siehe Nachspielzeit Mainz. Tippe ich mal auf ein 1-1 mit einer Führung für den FC vor.
1-1 der Tipp von Thomas Reinscheid und ich... Ja, ich glaube, es wird ein 2-2. Ich glaube, es wird ein bisschen wilder, aber ja, könnte wirklich ein Unentschieden werden. Nur noch ein paar mehr Tore als Thomas erwartet und damit ein ja, sehr schönes Spiel hat man, glaube ich, jetzt auch von beiden Seiten raushören können, das auch einfach emotional aufgeladen ist und das ist natürlich immer erstmal positiv zu bewerten, dass da auch noch so viel drinsteckt, auch wenn die Bundesliga vielleicht für manche ein fast totes Produkt ist, finden eben auch noch diese Spiele statt und das, glaube ich, ist schon mal die erste gute Nachricht, bevor es überhaupt angepfiffen ist. Ich bedanke mich bei Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute da war. Danke, Olaf.
Gerne doch.
Natürlich auch vielen Dank an Thomas Reinscheid von fc.com. Danke, Thomas.
Immer gern. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir machen nach einer kurzen Pause dann den Sprung auf den Sonntag, Ostersonntag. 4 Spiele. Erstes Spiel Bielefeld gegen Bayern. Also eine Mannschaft, die, ja, gegen Villarreal verloren hat. Wir springen gleich rüber.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim 6. Spiel unserer Besprechung angekommen. Schwer hier den Überblick zu bewahren, denn das 6. Spiel ist schon das 1. Spiel am Sonntag, was wir besprechen werden. Da also auch eine Menge los an diesem Ostersonntag. Und das 1. Spiel, was wir da besprechen wollen, das ist das Duell zwischen 2 Mannschaften, bei denen es ja bei beiden Mannschaften viel zu besprechen gibt. Bielefeld empfängt Bayern München und wir sprechen drüber mit Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
Hallo Julius.
Ja, ich weiß, viele beobachten vielleicht auch die Situation rund um die Bayern gerade nach dieser Woche besonders mit Spannung, aber wir wollen natürlich bei den Bielefeldern anfangen in unserer Betrachtung, weil sie Hausherren sind und weil du da unsere Expertin bist bei diesem Spiel. Bielefeld auf Platz 16 der Tabelle, 15 Tore besser im Torverhältnis als die punktgleiche Hertha auf dem direkten Abstiegsplatz direkt dahinter, ein Punkt schlechter als die Stuttgarter, die eben auf Platz 15 am sicheren Ufer stehen. Die Ausbeute der Bielefelder in den letzten Spielen haben wir schon öfter hier erwähnt, nicht gut. Und das gilt auch natürlich für das letzte Spiel, wo man 4:0 bei Wolfsburg verloren hat. Ein Spiel, das eben aber auch in zumindest Teilen spielerisch sicherlich darunter gelitten hat, dass die zweite dramatische Situation rund um einen Zusammenstoß am Kopf stattgefunden hat. Cedric Brunner musste vom Platz und es war schon spürbar, dass das die Mannschaft auch mitgenommen hat. Am Ende bleibt aber natürlich ein weiterer Punktverlust, der teuer werden kann. Wie hast du das Spiel generell gesehen? Wie kann man das denn alles einordnen?
Ja, ich fand, also wenn man mal ganz vorne anfängt, ich fand es zu Beginn der Partie so 3 Minuten lang gar nicht mal so schlecht. Also gab es ja direkt auch die Chance von Haag. Und dann ging das Spiel aber das erste Mal richtig in die Wolfsburger Richtung, als es einen Zweikampf zwischen Patrick Wimmer und Bornau gab. Wimmer hat in dem Spiel öfter auch mal von seinen zukünftigen Mannschaftskollegen auf den Deckel bekommen. Also gab es 3 Situationen, wo er irgendwie die Hand im Gesicht, den Ellenbogen im Gesicht oder was auch immer im Gesicht hatte. Mit diesem ersten Foul an ihn ist das Spiel irgendwie, hat Bielefeld irgendwie vergessen, was sie eigentlich geplant hatten für das Spiel und wurden dann von Wolfsburg relativ überrannt. Die haben das dann natürlich auch extrem stark gemacht und dann kam natürlich, mit der Verletzung, also dann hat Kramer ja selber schon gewechselt, weil Andrade auf der Seite einfach komplett überfordert war, hat dann Lawson reingebracht und dann musste er natürlich irgendwie knappe 5 Minuten später, glaube ich, direkt nochmal wechseln, weil eben dieser Zusammenprall mit Brunner war. Man hat da auch ehrlich gesagt gesehen, wenn man da in die Mienen der Mitspieler geguckt hat, dass für mich war das Spiel zu dem Zeitpunkt vorbei. Sami Arabi hat auch gesagt, man hat mit dem Schiedsrichter gesprochen, ob man das Spiel nicht sogar abbricht. Weil natürlich auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass eine Woche vorher Klos an ähnlicher Stelle lag. Also ich meine, man muss ja bei Brunner glücklicherweise sagen, dass er wirklich Glück gehabt hat, dass da nichts gebrochen ist und dass er tatsächlich in Anführungszeichen wirklich, also ganz große Anführungszeichen, nur eine mittelschwere Gehirnerschütterung hat. Da kann man, also da wirklich toi, 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 dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Aber ja, danach ist Bielefeld komplett auseinandergefallen. Nach vorne ging gar nichts mehr. Du konntest der Mannschaft ansehen, dass die komplett verunsichert war. Dann war es ja auch noch so, dass wir am Ende nur noch zu 10 gespielt haben, weil Kramer dann in der 60. schon zum, also gut, ne, die eine Verletzung, also durch die Verletzung war ja sowieso noch eine Auswechslung weniger, aber er hatte in der 60. Minute einen Dreierwechsel gemacht und dann Krüger konnte dann nicht mehr rausgenommen werden, der dann irgendwie versucht hat, noch 5 bis 10 Minuten durchzuhalten und dann war Bielefeld aber auch noch 10 Minuten in Unterzahl. Also ist halt einfach extrem bitter, dass man jetzt in 3 Spielen 9 Gegentore bekommen hat, selber nur 1 geschossen, das ist viel zu wenig. Und wird natürlich jetzt am Wochenende nicht besser. Brunner und Klos fehlen auf jeden Fall. Es wundert, glaube ich, keinen. Aber ich sag mal so, es gibt jetzt, glaube ich, schönere Gegner, auf die man treffen könnte, als ein Bayern München, das in den letzten 3 Spielen sowohl halt Champions League als auch Bundesliga definitiv unter seinem Wert wahrscheinlich gespielt hat und unter auch seinen Erwartungen. Und das könnte ganz schön böse werden am Wochenende.
Du sprichst es an, die Bayern, da erwartet man schon Wut im Bauch. der Bundesliga das letzte Ergebnis, ein 1-0-Sieg gegen Augsburg, der durch einen relativ späten Handelfmeter am Ende zustande kam. Also eigentlich die einzelne Niederlage bei Villarreal, dann fehlte oder blieb der Befreiungsschlag, den man von den Münchnern kennt, nach schwächeren Auftritten in der Liga aus. Und auch gegen Villarreal im Champions-League-Rückspiel im Viertelfinale blieb er aus. 1-1 am Ende ausscheiden gegen den vermeintlichen Underdog. Und ja, wie es sich für München gehört, dann in dieser Situation, wo man entspannt deutscher Meister wird, natürlich trotzdem genug, um die erste richtige Krise der Saison auszurufen. Du hast schon angesprochen, man gesteht oder man denkt dann doch immer schon so, okay, jetzt könnte das richtig böse werden. München schießt sich die Wut so ein bisschen von der Seele. Aber man muss ja sagen, dass alles, was jetzt in den letzten Wochen an Ergebnissen und Spielen passiert ist, sich eher so anfühlt, als wäre das eine konstante Schwäche in der Form, die sicherlich viele Gründe hat. Glaubst du, dass vielleicht auch deshalb, dass man doch damit rechnen kann, dass die Münchner vielleicht eher in dieser Formschwäche bleiben und dass es ein zähes Spiel wird? Oder gehst du schon fest von dieser Racheaktion aus, die man aus Münchner Vergangenheit kennt?
Ja, das Problem ist ja immer so ein bisschen, wer denn auch als Gegner kommt. Also ich meine, dafür ist Bielefeld einfach zu unsicher gerade. Ich weiß halt nicht, wer bei uns die Tore schießen soll, ehrlich gesagt. Und defensiv ohne Brunner wird das mit Demi Dina jetzt auch nicht wahnsinnig lustig. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Kramer dafür einfach, weil uns die defensive Stabilität fehlt, fast sogar auf eine Fünferkette hinten geht. Aber also generell bei Augsburg lag es ja auch einfach daran, dass die momentan auch einen Aufschwung haben und natürlich diese Spiele gegen die Bayern kennen aus den letzten 11 Jahren Bundesliga. Da ist dann so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, glaube ich, auch am eigenen Kader dabei. Das fehlt bei Bielefeld einfach, das siehst du auch. Ich hoffe ja so ein bisschen dadurch, dass das jetzt endlich mit Wimmer geklärt ist, dass er zu Wolfsburg wechselt nach der Saison, dass er sich jetzt ja auch mal wieder auf seine Aufgabe in Bielefeld konzentrieren kann, weil er hat ja gesagt, er würde sich jetzt bis zum Ende der Saison wie immer auf Arminia konzentrieren. Das habe ich die letzten Wochen ehrlich gesagt nicht gesehen. Also der ist natürlich nicht alleine schuld daran, dass Bielefeld da steht, wo sie stehen. Aber klar ist natürlich, dass er weit unter seinem Niveau gespielt hat, was ihn natürlich in Bielefeld auch ausgezeichnet hat bis jetzt. Es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Klar ist natürlich, es wird natürlich helfen, wenn man sich jetzt nicht komplett das Torverhältnis ruiniert. Das ist klar, gerade weil es ja 2 Wochen später ins direkte Duell gegen die Hertha geht. Aber ich sage wirklich so, also ich war ja letzte Woche schon relativ pessimistisch und ich sehe es ehrlich gesagt nicht, wie Bielefeld sich da, also ohne sich jetzt nur auf Hertha zu gucken, wie Bielefeld da wieder rauskommen will. Und ich glaube, das ist extrem bitter, weil man zwischendurch halt, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, zwischendurch das Gefühl hatte, sie haben sich wieder berappelt. Aber jetzt gerade diese 4 Gegentore jetzt auch zuletzt, das ist einfach zu viel und das kostet dir echt Meter auf der Strecke zum Klassenerhalt. Und den sehe ich tatsächlich, also wenn nur noch durch die Relegation. Da danke ich an der Stelle auch mal ganz herzlich dem 1. FC Nürnberg, dass er dafür gesorgt hat, dass Darmstadt immer nicht auf Platz 3 steht in der 2. Liga. Das hat für sehr, sehr böse Trauma da bei Bielefeld-Fans gesorgt am Wochenende. Aber Stand jetzt muss man fast glücklich sein, wenn man hinterher die Mannschaft ist mit dem B im Namen, die auf dem 16. Platz steht.
Ja, da stehen die Chancen, zumindest was die Konkurrenz angeht, ja vielleicht gar nicht so schlecht, denn die ist ähnlich deprimierend unterwegs. Bevor wir tippen, vielleicht auch nochmal der Bezug auf aktuelle Themen. Es kam ja jetzt auch in dieser Woche raus, dass Patrick Wimmer den Verein nach einem Jahr wieder verlassen wird, nach Wolfsburg gehen wird. Wie bewertest du die Geschehnisse da?
Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich fand es jetzt echt nervig zum Schluss. Also klar, das ist immer so ein bisschen das Los, was man geben muss, wenn man sich selbst als Ausbildungsverein sieht. Ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen nervig, dass jetzt so getan wird, als hätte Wolfsburg jetzt dieses Talent entdeckt, was halt absoluter Bullshit ist. Für mich kommt er, also ich sag mal so, Reisende soll man nicht aufhalten, aber ich habe persönlich das Gefühl, dass der Schritt zu früh kommt. Bei Bielefeld ist er halt einer der besten Spieler, bei Wolfsburg wird er einer unter vielen sein. Und ich glaube schon, dass wenn es da dann mal nicht läuft, dann wird sich da auch mal nach einer Alternative umgesehen. Ich meine, man kann ja davon ausgehen, dass das Geld, was jetzt für ihn und ich glaube diesen Polen, den sie noch geholt haben, also hochgerechnet sind das dann immer zwischen 15 und 17 Millionen Euro. Ja, wahrscheinlich irgendwie durch den Lacroix-Verkauf irgendwie zusammenkommen, weil VW ja eigentlich gesagt hat, da kommt kein Geld mehr rein. Ich finde es halt einfach ein Unding, immer diese Transfermeldungen oder diese, ja, ehrlich gesagt, da auch vom Berater, also was man da so hört, ist er ja wohl durch halb Deutschland gefahren und hat versucht, wenn man da irgendwie anzubieten, finde ich, muss ich einfach mal so sagen, extrem unprofessionell. Gerade wenn es in so einer wichtigen Phase der Saison geht und wenn man es dann dem Spieler ehrlich gesagt auch anmerkt, dass er nicht mit dem Kopf voll bei der Sache ist. Und das, ja, also für mich kommt der Schritt für ihn zu früh. Werde auch gerne eines Besseren belehrt, aber ich glaube, wäre Arminia drin geblieben, hätte ihm dann ja noch besser getan. Vorteil ist natürlich, dass Bielefeld dafür ein bisschen, also selbst wenn sie absteigen, sollen es ja, glaube ich, noch bei 5 Millionen liegen, die Summe. Teil davon geht ja bestimmt auch an Austria Wien als Ausbildungsverein. Aber ja, also ich finde es tatsächlich, wie gesagt, bisschen unglücklich. Und es heißt ja auch, dass diese Gerüchte wurden halt aus dem Wolfsburger Umfeld gestreut und sowas finde ich halt extrem unprofessionell und das hat man ja letztes Jahr dann irgendwie schön bei diesem ganzen Trainerkarussell mit Rose und Hütter und Co. gesehen. Es geht mir einfach extrem auf die Nerven und ich hoffe, dass das jetzt erstmal, dass dann bis zum Rest der Saison wir uns alle wieder auf Sportliche konzentrieren können.
Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort, aber ohne Tipp lasse ich dich nicht gehen. Was glaubst du, wie geht's aus Bielefeld gegen Bayern?
Ich mache das jetzt einfach so, das habe ich beim Hinspiel auch gemacht. Ich tippe einfach wieder 3-3. Ich musste das ja nicht glauben. Ne?
3-3, der Tipp von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Ich glaube schon, dass Bayern das gewinnt, sagen wir es so. 1-3 ist mein Tipp. Ich glaube, Bayern schafft es wirklich wieder nicht so absolut zu überzeugen, aber es reicht gegen dieses Bielefeld dann natürlich im Moment schon mit dieser individuellen Klasse, die sie dann doch aufbieten können. Deswegen 1-3 der Tipp von mir.
Ich sagst du mir noch, wer bei uns das Tor schießt?
ich schreibe dir privat nochmal, wenn es mir einfällt. Also.
Vorbenack.
Auf jeden Fall. Dankeschön, dass du da warst, um mit uns über dieses Spiel zu sprechen heute, Eva.
Immer gerne, auch wenn, ich hoffe, vielleicht kann ich ja immer mal nochmal darüber reden, wenn wir von einem Sieg kommen. Das wäre schön.
Noch sind ein paar Spieltage Zeit, ein paar Spiele noch hier zu besprechen. Nach einer kurzen Pause reden wir über Hoffenheim gegen Fürth.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück zum Booty Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile beim 7. Spiel in unserer Vorbesprechung des 30. Spieltages angelangt. Es ist das Duell zwischen Hoffenheim und Fürth, über das wir in diesem Slot sprechen wollen. Es wird am Sonntag stattfinden. Das sind die Eckdaten, die wir haben. Was wir nicht haben an diesem Osterwochenende ist, ja, das muss ich jetzt leider bekannt geben, ein Experte für dieses Spiel. Also erstens natürlich auch nochmal naheliegend der Aufruf, liebe Fans, liebe Zuhörer, wenn ihr selber mal Lust habt, in diesem Podcast aufzutauchen, meldet euch sehr gerne und dann finden wir sicherlich die Möglichkeit, euch auch eurer Meinung über euren Verein hier mal eine Plattform zu bieten. Ich denke, die Umstände dieses Takes liegen nahe, dass man da nochmal drauf hinweisen kann. Ansonsten wollen wir aber auch dieses Spiel natürlich ein wenig vorbesprechen, Ausgangslagen klar machen. Und wenn ich da dann, ja auch an diesem besonderen Feiertagswochenende natürlich dieses Mal keinen Experten mehr bekommen habe, um diesen Slot zu füllen, wollen wir es trotzdem nicht ignorieren. Bedeutet, dass ich ein wenig was zu den Spielen erzählen werde, mir da mich da bemühe, auf die letzten beiden Spiele der Teams zurückzublicken, die Tabellensituation klarzumachen und natürlich auch vorauszublicken. Das Spiel wird in Sinsheim bei der TSG stattfinden und diese TSG hat mittlerweile seit 4 Spielen keinen Sieg mehr einfahren können, waren ja lange mit dabei im Rennen um die Champions League. Jetzt sind sie sogar 4 Punkte hinter dem 5. Freiburg zurückgefallen, sind mittlerweile 7 Punkte hinter Champions League Platz 4 Leipzig. Es liegt eben, ja, vor allen Dingen an den letzten 4 Spielen, wo man sich aus diesem Rennen verabschiedet hat. Jetzt ist man punktgleich mit dem 7. aus Berlin, Union Berlin. Nur ein Punkt vor den Kölnern auf Platz 8, die ja auch gut unterwegs sind. Also da wackelt auf einmal wieder alles. Und das liegt eben doch dann wieder an dieser Achterbahnfahrt ergebnistechnisch, die wir bei den Hoffenheimern schon ein paar Mal in den letzten Jahren ansprechen mussten. Die letzten Ergebnisse waren ein 3:0 am vergangenen Wochenende gegen Leipzig, wo alle 3 Tore direkt in der ersten Halbzeit fielen und dann Leipzig sich vielleicht sogar schon mit dem Blick auf das Euroleague-Spiel am heutigen Donnerstag fast ein bisschen schonen konnte, weil man eben so schnell das Ganze klar machen konnte. Davor eine 2:1 Niederlage gegen Bochum und eine 3:0 Niederlage gegen Hoffenheim. Gegen die Hertha, bei Hertha. Hoffenheim ist die Mannschaft, die verloren hat. Und das natürlich ein besonderes bitteres Ergebnis, wenn man sich dann anschaut und auch heute nochmal angehört hat, wie Marc Schwitzky im Moment auf die Hertha blickt und wie die eigentlich drauf ist. Unterstreicht aber auch, Hoffenheim hat massive Probleme, in die Form zurückzufinden und vor allen Dingen in die Ergebnisse zurückzuwinden, die sie teilweise da oben rangebracht haben. Ist aus dem Champions-League-Rennen fast raus. Wenn man europäisch spielen will, wo die Chancen so lange so gut standen, dann ist dieses Spiel gegen den Tabellen 18. gegen Fürth das Spiel, was auf jeden Fall gewonnen werden muss nach 4 sieglosen Spielen, wo auf jeden Fall 3 Punkte eingefahren werden müssen. Also das ist schon mal das, was man mitnehmen kann aus Hoffenheimer Sicht. Die Form ist nicht gut, die Ergebnisse stimmen nicht, aber auch deshalb ist der Druck jetzt ja so hoch wie seit langem nicht mehr in der Tabelle. Der Gegner von der Tabellenposition liegt auch nahe, dass es sich hier um einen Pflichtsieg handelt. Aber so richtig einfach wird das nicht werden, auch bei den Fürthern nicht. Denn im Gegensatz zu den Hoffenheimern stimmten da zuletzt die Ergebnisse durchaus. Wenn man auf die Fürther blickt, dann sieht man auch 5 sieglose Spiele wieder, aber eben auch Unentschieden da immer drin, unter anderem eben am Spieltag vor dem vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt konnte man die 0 halten. Davor gegen starke Freiburger konnte man die 0 halten. Beide Spiele 0-0. Zuletzt jetzt gegen Gladbach eine 0-2 Niederlage, wo man in der zweiten Halbzeit auch wieder deutlich besser im Spiel war. Das Ganze so ein bisschen in der ersten aus der Hand gegeben hat. Hier kann man sagen, beide Mannschaften am letzten Wochenende mit einer schwachen ersten Halbzeit. Vielleicht auch ein kleines Vorzeichen, was uns erwartet und dass es eher in der Schlussphase nochmal spannend werden könnte. Klar ist aber, und das unterstreichen ja auch diese 2 Tore, die insgesamt in den letzten 3 Spielen gefallen sind. Die Schützenfeste mit vierter Beteiligung, die werden seltener und wir haben schon oft gelobt, das liegt eben daran, dass man doch die Stabilität in der Defensive deutlich besser hergestellt hat als noch in der Hinrunde und wenn man das vielleicht schon viel, viel eher geschafft hätte, viel eher diese Ansätze hinbekommen hätte, dann wäre man vielleicht noch sogar mittendrin im Rennen um die sicheren Plätze. Hertha, Bielefeld hätten vielleicht einen Konkurrenten mehr, Stuttgart, aber das ist nicht der Fall. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, der hier oft als Fürth-Experte zu Gast ist, hat es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Man glaubt auch nicht mehr an den Klassenerhalt, aber man versucht sich ordentlich zu verabschieden und das gelingt. Und ich glaube, dass das auch unter all diesen Voraussetzungen gegen Hoffenheim durchaus gelingen könnte, dass man das Spiel ganz, ganz lange ganz eng hält und dass Hoffenheim wirklich darauf angewiesen ist, dass man in Form findet, auch was die Einzelspieler angeht. Dass ein Kramaric, der unbestritten ein guter Fußballer ist, endlich auch mal wieder sein Torinstinkt wiederfindet und die wenigen Situationen, die sich vielleicht bieten werden, dann auch so nutzt und dass man dann eben das Spiel für sich entscheiden kann. Sonst ist hier für mich durchaus auch ein 0-0 in der Verlosung. Also ein knapper Heimsieg könnte vorstellbar sein, genauso aber das 0-0 und die nächste Enttäuschung für Hoffenheim, die je nachdem von den Ergebnissen von Union Berlin und von Köln in Gladbach tatsächlich ja sogar dafür sorgen könnte, dass man da final aus den Top 6 erstmal abrutscht. Also spannender Spieltag aus Hoffenheimer Sicht, aus Fürther Sicht nicht mehr so, aber sie können den Hoffenheimern weiter das Leben schwer machen, gerade in dieser Form. Das also der ganz kleine Blick voraus auf dieses Duell. Hoffe, ihr könnt ein wenig was mitnehmen, auch wenn wir natürlich immer lieber Experten und Expertinnen hier am Start haben. Und wir gehen gleich nach einer kurzen Pause dann weiter ins nächste Duell. Das ist das Spiel zwischen Union Berlin, die wir eben auch schon angesprochen haben, die mit der TSG um die Europaplätze konkurrieren, und Eintracht Frankfurt, die ja mitten in Europa sind. Am heutigen Donnerstagabend geht es gegen Barca im Rückspiel im Camp Nou. Also auch da die Frage, wie können die nach diesem emotionalen Höhepunkt zurück in den Liga-Alltag finden?
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei den letzten beiden Spielen in unserer Vorbesprechung angelangt. Das sind die beiden Spiele am Sonntag, an denen Euroleague-Teilnehmer beteiligt sind. Und deswegen müssen wir da immer diesen kleinen, es geht leider nicht anders wegen der Aufnahmesituation, Disclaimer vorschalten. Das gilt eben auch für das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist die Mannschaft, die am Donnerstagabend noch ran darf. Kann man, glaube ich, in diesem Fall wirklich sagen, denn es wird heiß hergehen im Camp Nou, ein Jahrhundertspiel für Spieler und Fans der Eintracht. Und das ist auch der Grund, warum das hier jetzt ein kleines bisschen spezieller wird. Denn wir haben zwar keinen Experten bei uns, um darüber zu sprechen, wir haben einen Experten vor Ort. Christoph Senft ist gerade in Barcelona und hat ein wenig Zeit gefunden, trotzdem nochmal nach vorne zu schauen. Hat sich bei uns gemeldet, direkt vor Ort. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Eindrücke vermittelt, was so da in den Köpfen der Eintracht-Fans los ist, emotional. Wir hören rein, Christoph Senft kurz oder naja, ein paar Stunden vor dem Jahrhundertspiel aus Eintracht-Sicht aus Barcelona. Hier ist er mit seiner Einschätzung für das kommende Spiel der Eintracht.
Hi, Gude und Grüße und Buenos Dias aus Barcelona. Kurzer Eindruck zu dem Spiel SC Freiburg gegen die Eintracht. Nochmal kurz im Rückblick. Die Eintracht hat sich gegen den SC Freiburg relativ schwer getan, wobei sie phasenweise echt gut mitgespielt hat, zwei Abseits-Tore geschossen hat, ein bisschen Pech hatte, gut mitgehalten hat. Aber ja, am Ende des Tages doch dann ein Heimspiel gegen den SC Freiburg verloren hat, was schwierig war, weil es genau in der Barcelona-Woche lag. Die meisten hatten den Fokus auf das Barcelona-Hinspiel und jetzt auf das Barcelona-Rückspiel. Ich stehe gerade auch mitten in Barcelona, von daher sorry für die Umstände der Aufnahme. Genau, aber die Eintracht hat sich ja teilweise schwer getan gegen die Freiburger, die wie erwartet aufgetreten sind. Welche Überraschung hat Pedersen ein Tor gemacht, nachdem er reingekommen ist? Die Freiburger haben sehr clever das erste Tor gemacht. Eintracht konnte dann durch Kostic noch ausgleichen. Aber ja, am Ende verliert die Eintracht wieder 3 Punkte in einem Heimspiel. Hat es wieder nicht geschafft, zu Hause zu gewinnen gegen einen Gegner, ja, doch mehr oder weniger auf Augenhöhe. Und hat jetzt heute Abend, Donnerstag, den FC Barcelona vor der Brust im Camp Nou in Barcelona und muss dort auf der europäischen Bühne überleben. Mal schauen, wie das ausgeht. Und am Sonntag geht es dann gegen Union Berlin in Berlin, gegen Eisern Union. Auch wieder ein sehr unangenehmes Spiel, schweres Spiel. Die Eintracht jetzt mit vielen Gegnern auf Augenhöhe aus der Tabelle. Von daher ja sehr schwierig einzuschätzen. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie die Eintracht heute aus dem Spiel hier in Barcelona rauskommt. Wie die Belastung aussieht, wie die Verletzungen aussehen. Aber ja, ist so ein bisschen nochmal vielleicht der letzte Drücker, irgendwas in der Liga Richtung Europa zu reißen. Man hat jetzt gegen Freiburg eine Riesenchance verpasst. Man hat in der Woche davor gegen Greuther Fürth eine große Chance verpasst, in der Liga was zu reißen. Von daher ja, muss man gucken, ob jetzt was gegen Union Berlin geht. Und aufstellungsmäßig ist man halt komplett abhängig davon, wie oder was heute Abend hier in Spanien passiert. Genau, von daher, ja, was tippe ich? Eintracht gegen Union Berlin. Wahrscheinlich wird es auf ein 2-2 Unentschieden hinauslaufen. Die Eintracht wird sich durch die Liga mehr oder weniger ein bisschen dümpeln und die nächsten Spieltage einfach so vor sich hinkicken. Entscheidend ist, wie gesagt, was heute Abend in Europa passiert. Und von daher schicke ich ganz, ganz viele Grüße an alle Zuhörer aus dem sonnigen Barcelona mit wahrscheinlich bis zu 30.000 Frankfurtern heute Abend im Camp Nou. Wird wahrscheinlich wieder eine magische Nacht für die Eintracht und wir vertreten die deutschen Vereine in Europa, zumindest was die Traditionsmannschaften angeht, denke ich von besten Seiten. Und macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao.
Das war Christoph Senf direkt aus Barcelona und ich glaube, man kann raushören, auch wenn es inhaltlich vielleicht mehr um das nächste Spiel schon ging, der Fokus der Frankfurter, die Vorfreude ist riesig auf dieses Spiel heute Abend in der Euroleague am Donnerstagabend. Wenn ihr es später hört, ist es vielleicht schon gelaufen und ihr könnt es besser einordnen, auch was die Verletzung, die Personalsituation eingeht. Klar ist aber, ja, das wird bei den Spielern, bei der Mannschaft nicht anders sein, egal wie professionell man sich gibt in Interviews. Am Ende ist das auch für viele Spieler der Eintracht eines der absoluten Karriere-Highlights. Da wird man emotional enorm investiert sein und das bedeutet auch aus meiner Sicht, dass das Spiel gegen Union Berlin da schon drunter leiden könnte. Wir haben im Anschluss noch das Spiel der Leipziger, da geht es eben aber auch in der Liga darum, die Champions League zu sichern, also das, wo man sich eigentlich sieht und man spielt nur in Anführungszeichen in der Euroleague aus Sicht vieler Spieler da. Für die Eintracht in allen Bereichen vielleicht das größte Spiel dieses Jahrtausends mindestens. Und da, glaube ich, wird man einfach merken, dass da keine richtige Vorbereitung auf einen Gegner da ist, der zuletzt das Derby, das Hauptstadtderby 1:4 im Olympiastadion von Hertha gewinnen konnte, damit wirklich eine der sehr guten Saisonleistungen mal wieder gezeigt hat und auch so ein bisschen unterstrichen hat, dass man in den letzten Wochen nach und nach eben doch diese Abgänge von Kruse, von Friedrich kompensieren konnte und sich so ein bisschen wieder gefangen hat, dass ja die Stabilität und die Stärken von Union Berlin weiterhin vorhanden sind und dass sie auch kein Zufall waren in der Vergangenheit, vor allen Dingen auch unabhängig von Einzelspielern. Vielleicht sehen wir immer noch nicht, ja, was die individuelle Klasse angeht, das beste Union Berlin der Bundesliga-Geschichte dieses Vereins, aber ein Verein, der sich wieder gefangen hat, der in der Alten Försterei sowieso zu den heimstärksten Teams der Liga gehört und jetzt eben gegen einen Gegner, der meiner Meinung nach emotional dann doch den Europakater mitbringen wird. Also für mich muss ich da Christoph ein bisschen widersprechen. Ich drücke heute alle Daumen, aber am Wochenende gehe ich davon aus, dass Union Berlin dieses Spiel am Ende 2:1 gewinnen wird und davon auch profitieren wird, dass es nicht der beste Auftritt der Eintracht sein kann und wird. Das war also unser kleiner Blick voraus auf die Frankfurter. Nach einer kurzen Pause hören wir uns noch wieder mit den Leipzigern, die nach Leverkusen reisen. Also absolutes Spitzenspiel, wenn es um die Tabelle geht, das hier unser Bully-Special heute abschließen wird. Bleibt gerne dran.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein letztes Mal für heute. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Ende des sehr langen Bundesliga-Sonntags angekommen. Dieses Mal ja 4 Spiele, die wir da zu besprechen hatten. Das vierte, das steht jetzt noch auf der Agenda, wird in Leverkusen stattfinden und ist ein richtiges Spitzenduell. Der dritte Leverkusen, 52 Punkte, gegen den vierten aus Leipzig, 51 Punkte. Also Gewinner wird auf jeden Fall Platz 3 einnehmen nach diesem Spieltag. Und so wie sich die Saison entwickelt hat, ist es ja quasi Platz 1 für den Rest hinter Dortmund und Bayern. Darum geht es jetzt im Duell zwischen zwei Mannschaften, die auf jeden Fall auch spektakulär Fußball spielen können. Wir wollen darüber sprechen mit Ronny Mum. Hallo Ronny.
Hallo zusammen.
Ronny Mum vom Bullenfunk übrigens, um das in der Vorstellung nochmal abzurunden. Das habe ich kurz vergessen. Ronny, wir haben natürlich hier, du kennst es als Euroleague-Teilnehmer jetzt schon, wieder mal Disclaimer-Zeit. Wir können nicht über den letzten Auftritt der Leipziger reden, weil der erst heute Abend bei Atalanta Bergamo stattfinden wird. Mit einem 1:1 geht man ins Rückspiel in Italien. Also durchaus eine Situation, wo man ja europäischen kleinen Nackenschlag bekommen könnte. Außerdem natürlich die Belastung auch vor dem Spiel deutlich höher als für die Leverkusener, die dank des Sonntagsspiels sogar noch ein bisschen länger Pause haben und auch unter der Woche nicht ran müssen. Also das so ein bisschen die Vorzeichen. Aber andere Vorzeichen, das gehört natürlich auch dazu, sind, dass Leipzig die beste Mannschaft der Rückrunde ist und dass sie das auch am letzten Wochenende nochmal deutlich unterstreichen konnten. Innerhalb von einer Halbzeit konnte man relativ einfach das Spiel gegen den Mitkonkurrenten in Anführungszeichen Hoffenheim gewinnen. Wie hast du den Auftritt da wahrgenommen?
Ja, die erste Halbzeit, ne, war das Entscheidende. Früh Tore geschossen, die Hoffenheimer da ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, aber ansonsten auch defensiv gut gestanden, also gut wie nichts zugelassen. Sehr abgeklärter, sehr entspannter Auftritt. Man konnte da sogar ein bisschen Kräfte sparen in der zweiten Halbzeit, weil von Hoffenheim da auch nicht mehr so viel kam. Die waren auch ein bisschen ersatzgeschwächt. Aber war ein souveräner Auftritt, so wie man ihn eigentlich auch nicht wirklich kennt. Ne? Nach so einer Europa-Liga-Woche dass man dann auch so entspannt und souverän so in Anführungsstrichen Spitzenspiel um Europa bestreitet, das war schon richtig gut.
Richtig gut war das. Das ist also schon mal das Positive, was man mitnehmen kann, unabhängig vom Atalanta-Spiel. Man muss es ja auch so ein bisschen sagen, bei Frankfurt steht immer so ein bisschen im Mittelpunkt vor den Euroleague-Spielen jetzt ja Barcelona. Das sind potenzielle Karriere-Highlights für die Spieler. Bei Leipzig geht zwar einerseits natürlich um die Euroleague, andererseits aber auch ganz klar im Fokus, dass man nächstes Jahr in dem größeren Wettbewerb spielt, in der Champions League, wo man sich auch sieht, auch das vielleicht, wenn man über einen emotionalen Europakater spekuliert, dass da vielleicht die Gefühle bei Frankfurt generell noch ein bisschen höher schießen im direkten Vergleich. Würdest du da recht geben?
Ja, klar, auf alle Fälle. Ist ja auch das Barcelona-Spiel, das ist natürlich das Los schlechthin in dieser Europa League. Jetzt haben sie auch noch das Hinspiel ganz gut bestritten und haben dort noch alle Trümpfe in der Hand, in Barcelona auch was zu holen. Das haben sie dann auch verdient. Und bei uns geht es klar in der Liga darum, den Champions League-Platz zu erreichen. Da sieht es ganz gut aus. Da hat man jetzt zwei wichtige Duelle gegen Hoffenheim und Dortmund positiv gestalten können. Jetzt kommt der dritte schwere Brocken mit Leverkusen. Und trotzdem ist das Spiel heute Abend natürlich ähnlich wichtig. Da geht es ja auch nochmal um das Halbfinale, das Mögliche. Und da wird es spannend sein, nach dem 1-1 im Hinspiel, wo auch ein wildes Spiel war, was man in den letzten Wochen gar nicht so gewöhnt ist von RB, dass hinten raus so ein offener Schlagabtausch war, viel zugelassen und wenig Chancen genutzt, dass man da in Bergamo weiterkommt. Auch ein harter Brocken, Bergamo, die letzten 3 Jahre immer Dritter gewesen in Italien. Ja, wird spannend heute Abend. Ich bin auch ein bisschen schon aufgeregt, gebe ich auch zu.
Das ist auch absolut verständlich, gerade weil das Hinspielergebnis das Ganze ja jetzt wirklich zu einem K.O.-Spiel macht. Ne? Das ist gerade ohne die Auswärtstorregel ist das ja wirklich nochmal ein zusätzlicher Spannungsbringer vor dieser Partie in der Euroleague, die man jetzt auch erstmal ernsthaft angehen muss. Bevor man dann ernsthaft gegen Leverkusen angeht, wäre ein großer Schritt, um das Saisonziel Champions League auf jeden Fall mehr und mehr abzusichern jetzt im Endspurt der Saison. Die Leverkusener selber, die wackeln so ein bisschen. Die hat man ja eigentlich schon sicher auf Platz 3 gesehen. Aber ja, klassische Leverkusener Geschichte. Am Ende, wenn man glaubt, jetzt haben sie endlich nicht nur die spielerische Klasse, sondern auch die Konstanz, dann beweisen sie doch irgendwie das Gegenteil. Deswegen konnte Leipzig jetzt mit diesen konstant guten Leistungen auch überhaupt wieder ranrücken, weil Leverkusen eben nicht ganz so konstant ist. Und das hat man auch in den letzten Spielen gesehen. Das 2-1 gegen Hertha, das stand fast noch auf der Kippe nach der 2-0-Führung. Da hat man ja schon ein paar verspielt in dieser Saison. Und zuletzt dann ein 0-0, wo man sich an Bochum wirklich die Zähne ausgebissen hat. Wie blickst du auf den Gegner, der Leipzig jetzt am Sonntag erwartet?
Ja, wir spielen eigentlich generell eine gute Saison. Ne? Also du hast aber gerade selbst gesagt, irgendwie so typisch Leverkusen, man rechnet schon fast damit, dass sie in der Rückrunde nochmal so ein bisschen einbrechen. Ich glaube, der Wirtsausfall wiegt dann doch heftiger, als man vielleicht erwartet hat. Also war ja schon der Dreh- und Angelpunkt, gerade eine Hinrunde, vielleicht auch der wichtigste Mann da in der Offensive, der mal wieder kreiert hat, aus wenig viel gemacht hat, Chancen erspielt hat, dann war Schick oft verletzt. Das spielt da natürlich alles ein bisschen mit rein. Haben ja auch bis vor kurzem noch die Doppelbelastung gehabt. Mal gucken. Und da wirst du natürlich ein bisschen nervös, wenn die Ergebnisse nicht mehr stimmen, plötzlich schrumpft dein Vorsprung, dann wirst du natürlich auch so ein bisschen zappelig und dann kommt so ein bisschen Unruhe rein. Das spielt dort sicherlich alles mit, aber trotzdem wird das am Sonntag ein harter Brocken in Leverkusen. Das Hinspiel war auch relativ deutlich. Ich glaube 1-3 verloren im eigenen Stadion. Da war auch nichts zu holen an dem Tag. Da ist auch noch ein bisschen was gut zu machen. Mal schauen, wie das wird am Sonntag. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie wir heute spielen, ob wir es über 90 Minuten schaffen oder gegebenenfalls sogar eine Verlängerung müssen. Du hast selbst gesagt, heute entscheidet sich das und da gibt es vielleicht auch eine Verlängerung. Und wer kommt dann unverletzt raus? Wie sieht der Kader danach aus? Wie kann man sich erholen schnell? Ja, geht Schlag auf Schlag. Aber ich glaube, die Mannschaft guckt erstmal auf heute Abend, weil das ist jetzt erstmal der entscheidende springende Punkt. Und wenn das positiv ausgeht, kann man natürlich mit geschwollener Brust nach Leverkusen fahren. Und wenn es vielleicht sogar negativ endet, dann könnte es auch sein, dass es so ein kleiner Knacks ist. Mal gucken. Also ist wirklich alles offen bis Sonntag.
Trotzdem vielleicht nochmal wirklich der Blick auf diese Doppelbelastung und was das bedeutet. Leipzig spielt am Donnerstagabend in einem Spiel, was über Ausscheiden, also wirklich ein K.O.-Spiel ist, entscheidet. Dann kann man also zumindest so wird es ja auch kommuniziert, sich nur auf dieses Spiel vorbereiten. Morgen werden wir dann mindestens für die Regeneration brauchen. Das heißt, ein Tag Vorbereitung für ein schweres Bundesligaspiel bedeutet auch, dass diese Situation, selbst wenn man am Sonntag spielt, glaubst du, das wird man der Mannschaft anmerken oder kann man tatsächlich in der Bundesliga sich so schnell auf verschiedene Gegner einstellen?
Ja, also eigentlich ist das ja immer ein schwerer Brocken, sich dann innerhalb von einem Tag mit Rückreis und allem dann einzustellen, die Beine locker zu bekommen, den Kopf frei zu bekommen. Aber bisher schafft es die Mannschaft in diesem schweren April recht gut und auch in den letzten englischen Wochen lief das immer ganz gut. Ich weiß nicht, was das Geheimnis ist. Also scheinbar findet das Trainerteam da eine gute Mischung. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass gerade Karte komplett ist und man auch ordentlich rotieren kann. Also wenn ich jetzt am Sonntag sehe, wer da begonnen hat und wer sich da auch so ein bisschen ausruhen konnte und man konnte früh wechseln aufgrund der hohen Führung. Das heißt, das spielt alles so ein bisschen mit zusammen, dass gerade bis auf Haidara alle an Bord sind und das nutzt das Trainerteam gut aus und es funktionieren auch alle, das haben wir in der letzten Woche auch schon mehrfach besprochen, funktionieren irgendwie auch alle, die auf den Platz kommen und plötzlich in der Startelf spielen. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwo ein Leistungsabfall ist, von daher ist das gerade so, glaube ich, ein bisschen das Geheimnis, dass wirklich alle an Bord sind und der breite Kader, den man ja vor der Saison so ein bisschen gelobt hat, dann jetzt wirklich auch zum Tragen kommt und so ein bisschen durch den schweren April hilft.
Die Breite als Trumpf gegen die Doppelbelastung. Lass uns noch gemeinsam tippen, was das für die Partie am Ende gegen Leverkusen bedeutet. Was glaubst du? Wie geht's aus?
Jo, also in den letzten Wochen habe ich immer 2-0 getippt und seitdem schwimmen wir auf dieser Welle und deswegen bleibe ich bei einem 2-0 für Leipzig in Leverkusen.
2-0 für Leipzig, der Tipp. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen wilder wird. Ich denke so zwischen 2-2 oder 2-3. Leverkusener Sieg glaube ich auch irgendwie nicht dran, aber ja, attraktives Spiel, wo Leipzig vielleicht mehr zulässt, als man es gewohnt ist, weil dann doch die Vorbereitungszeit so ein bisschen kürzer war, irgendwie so in die Richtung. Und das wäre natürlich zumindest vom Schauwert auch ein schöner Abschluss für diesen Osterspieltag. Und dieses Gespräch war natürlich auch ein schöner Abschluss für unsere Osterfolge. Vielen Dank an Ronny Mumm vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke, Ronny.
Sehr gern, wie immer.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Ostern. Genießt das Fußballwochenende, genießt die hoffentlich freien Tage, die ihr jetzt habt und bleibt gesund, bleibt cool und versucht gute Menschen zu sein. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.